Was willst du, glaube ich, sagen?
Na, ist gut dran.
Nee. Na, ist gut dran.
Ist ja. Auch richtig, oder? Ich weiß nicht.
Na, ist gut dran. Nee, ich glaube.
Na, dran ist gut. Gut. So rum. Es geht ja schon gut los hier mit uns.
Das ist okay. Komm, wir geben Deutschkurs.
Ja.
Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur Season 2 von Tupodcast. Ich bin Tupoka und die Gastgeberin des Podcasts. Als Trainerin, Aktivistin und Autorin rund um das Thema Rassismus, Rassismuskritik, begleite ich zusammen mit meinem Mann Steven Institutionen, Organisationen und Individuen auf ihrer rassismuskritischen Reise. Dieser Podcast ist unser Herzensprojekt. Gespräche mit schwarzen Frauen haben mir den Weg in das Verständnis über mich selbst als schwarzer Mensch in dieser Welt geebnet. I am because they are. Bis heute sind es diese Gespräche, die mich stärken, bereichern, aber auch heilen und wachsen lassen. Und Black women are badass, literally. Schwarze Frauen haben schon immer kreiert, gekämpft, entdeckt, inspiriert, erschaffen, erforscht, geschrieben, geglaubt, geliebt und gehofft, trotz und wider unglaublicher Barrieren, Grausamkeiten und Erniedrigungen, die ihnen rassistische und patriarchale Machtstrukturen, gegebenenfalls auch noch heteronormative, koloristische, ableistische, homo- oder transfeindliche oder weitere Machtstrukturen in den Weg geworfen haben. Ihren Geschichten beizuwohnen und zuzuhören ist bereichernd und, wie ich finde, ein Privileg für alle. Representation matters. Und ich freue mich darüber, eine Plattform zu haben, auf der ich mit unterschiedlichsten Frauen sprechen kann, die alle mit ihren individuellen Geschichten unsere Welt bereichern. Gleichzeitig wissen wir, dass Tupodcast niemals allen Stimmen, die eigentlich gehört werden sollten, gerecht werden kann. Deshalb ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass ihr vor allem als weiße ZuhörerInnen immer im Hinterkopf habt, dass die geschilderten Erlebnisse natürlich an kollektive Erfahrungen und Positionierungen anknüpfen, aber dass sie eben niemals repräsentativ für alle schwarzen Frauen stehen können. Und, quite frankly, auch nicht stehen sollten. Viel Inspiration, Erkenntnis oder auch einfach Spaß beim Hören der Gespräche. Was ist in dieser Season neu und was bleibt gleich? Neu ist unser Cover, welches ihr schon auf Instagram sehen konntet. Danke an die wunderbare Fotografin Johanna Gebre und die Illustratorin Katrin von Kraut und Konfetti. Und ihr hört es vielleicht schon, neu ist, dass wir technisch aufgerüstet haben. Steven hat in unserem Atelier einen kleinen, aber sehr, sehr feinen Home-Aufnahmebereich eingerichtet. Wir haben neue Mikros und Support von dem wunderbaren Richard Ojijo, Soundingenieur par excellence, der uns soundtechnisch in dieser Season unter die Arme greift. Shoutout an dich, Ricky. Unser Dank ist für immer dein. Neu ist auch, dass wir beschlossen haben, diese Plattform zu nutzen, um Black-owned Businesses zu supporten. Am Ende des Podcasts machen wir daher in jeder Folge ein Shoutout für ein Black-owned Business in der Dachregion. Kostenlos, versteht sich. Du möchtest mit deinem Business dabei sein? Dann schreib uns eine E-Mail mit den Infos zu deinem Business an officemanagement@tupoka.de. To Podcast wird in dieser Season einmal im Monat mit einer neuen Folge erscheinen. Und damit wir dies alles weiter so stemmen können, freuen wir uns weiterhin über euren Support via Steady oder PayPal. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Folgt mir gern auf Instagram, falls ihr es noch nicht tut, um über alles rund um meine Arbeit am Laufenden zu bleiben. Bevor ich euch die heutige Gästin vorstelle, noch ein großes Danke für den Support an euch alle und im Speziellen an Ricky, Johanna, Katrin, Mariam, Jocelina, an Netzwerk mit Vergnügen und natürlich meinen Herzensmenschen Steven. Im heutigen Gespräch spreche ich mit der Schauspielerin und Produzentin Thelma Buabeng. Thelma hat in so vielen Produktionen mitgewirkt, dass es unmöglich ist, die hier alle aufzuführen. Sie wird aber im Gespräch von vielen von ihnen berichten. Ansonsten checkt sie unbedingt aus auf Wikipedia, Instagram oder ihrer Webseite. Findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Es ist ein Gespräch über ein kölsches Mädchen und verzerrte Projektionen. Über Goethes Faust und eine unglaublich tolle Mutter. Über Kampf und Nothing from the Horse. Über nicht angekommene Botschaften, Community Love und Skorpion als Aszendenten. Und jetzt macht es euch gemütlich und los geht's. Okay, I'm gonna start a little corny, my
yes,
dear.
Hi.
Und zwar, ich habe dich angerufen, habe gesagt, Thelma, ich möchte diesen Podcast und diese Season beginnen mit einem Bang.
Oh.
Und dann hast du gesagt, oder haben wir das zusammen gesagt?
Buabeng.
Meinst du etwa mit einem Buabeng? Herzlich willkommen, Thelma Buabeng. Ich bin in awe, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu The Podcast.
Tupoka, du weißt gar nicht, was mir das bedeutet. Ich bin so froh. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein bei dir. Wirklich, es ist so schön. Vielen, vielen Dank,
likewise,
dass es geklappt hat.
Ja, wir sind beide busy women. Also der Wahnsinn, dass wir das geschafft haben. Allein davon kriegen wir schon eine Medaille.
Genau, oder?
Ja,
auch. Das ist schon ein Bang wert.
Das ist schon ein absolutes Bang. Ja, das passt genau. Wie bist du heute hier? Also genau, ich sehe dich auf Insta. Jeden Tag in einer anderen Stadt gefühlt. Was geht bei dir?
In welcher Stadt bin ich gerade?
Jetzt, Berlin.
Ach so, Berlin, okay, Deutschland. Berlin. Die Leute sprechen Deutsch wie wir in Deutschland, good to know.
Richtig.
Soll ich dir was sagen? Mir geht's richtig, richtig gut. Mir geht's richtig, richtig gut. Also ich muss tatsächlich sagen, so schlimm das auch für ist, Corona sozusagen für die Menschheit, für die Welt, für Menschen um mich herum, für Freunde, die ich habe, war, glaube ich, das können auch viele andere Menschen sagen, dass Corona trotzdem eine Zeit war, wo Dinge sich verändert haben, Dinge sich verschoben haben, zum Teil sogar besser geworden sind. Und ich habe gezwungenermaßen, wie wir alle, Mitte März stand ich kurz vor meiner Premiere am Schauspielhaus Zürich.
Okay.
Und dann, das musste abgebrochen werden, dann war ich plötzlich zu Hause und hatte Zeit, mal runterzukommen, war vorher auch viel unterwegs und davor auch 5 Monate in Zürich wegen 2 Produktionen. Und dann bin ich wieder angekommen, mal runtergekommen, konnte mich besinnen. Dann ist leider, muss man dazu sagen, George Floyd und Black Lives Matter Bewegung, nicht, dass es das nicht vorher auch gab, aber dann dieser Ansturm passiert. Und das hat so viel verändert. Also ich bin in Anführungsstrichen froh, dass ich so Zeit hatte, mich darum mal zu kümmern und mich darauf zu konzentrieren. Und ich habe einfach gemerkt, was für eine Kraft jetzt von uns, von unserer Community ausgeht, wie viele wir sind und was alles passiert. Und das hat mich tatsächlich, so traurig der Anlass dazu auch ist, aber so motiviert. Ich gehe mit so einer Kraft und so einer Stärke, mit so einem, ich habe manchmal das Gefühl, als hätte ich so eine Army hinter mir von Leuten, bei denen man weiß, die gehören so zu einem und man ist nicht allein.
Ja.
Das tut schon sehr gut.
Ja, da denke ich an diesen Spruch, den ich mir auch ganz oft sage, wenn ich irgendwie so vor von so eine Gruppe von weißen Menschen trete. Wie heißt es? I come as one, but I stand as many oder so ähnlich. Ja. Aber es ist genau dieses Bild so.
Ja.
Ich bin vielleicht jetzt hier die Einzige im Raum, aber Eigentlich sind wir alle da.
So. Eigentlich sind wir alle da und es, man sagt ja auch mal, it takes a village. Ich glaube, es heißt, it takes a village to
raise
a child. Aber letztendlich ist es genau das. Ich habe das Gefühl, it takes a village to get things going on. So, das merkt man jetzt einfach. Mhm.
Ja, schön. Ja. Schön, dass es dir gut geht.
Ja, mir geht's wirklich gut. Also ich meine, auch die Angst tatsächlich auch mit Corona zu Hause. Man weiß nie, auch als Schauspieler natürlich, ne, wie geht's weiter mit dem Beruf und finanziell und all diese Sachen. Mhm. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wann ich das letzte Mal am Stück so glücklich war auch tatsächlich. Also, dass ich wirklich so das Gefühl hatte, ach, es läuft, ich habe das Gefühl, ich bin so, ich ruhe in mir und trotz des ganzen Stresses bin ich bei mir und komme irgendwie klar.
Ja, ich fand auch, als du so reinkamst, ne, es war wie so ein Powerhouse. So ein Sonnenschein ging auf. Richtig, richtig schön. Oh, ich freue mich so. Also ich finde, dieses Jahr ist ja durchaus durchwachsen. Oh, ne? Also ich muss sagen, so die Spannbreite an Gefühlen, die ich in diesem Jahr erlebt habe, sind enorm. Die passen auch in 10 Jahre.
Du Bocker, was geht dir ab? Wirklich jetzt, es ist so krass, wegen des Lockdowns, wegen allem, was passiert, auch wegen Black Lives Matter, wegen dem, was so, ich finde, du hast so viele I see your true colors shining through Moments.
Absolut.
Durch den Lockdown, aber auch durch Black Lives Matter, also du wirst auf einmal mit Dingen und Menschen konfrontiert, wo man denkt so, was passiert hier gerade? Ja. Die Wahl in Amerika.
Wollte gerade sagen, global dürfen wir gar nicht anfangen.
Es ist
Wahnsinn.
Wow.
Ja. Ja.
Wow.
Ja. Und ich weiß nicht, ob du das auch kriegst. Ich krieg von JournalistInnen auch ständig die Frage, und ist es jetzt besser? Und ist jetzt, wie ist es jetzt? Und ich sag mal, ja, sagt ihr mir das doch, ne? Mhm. Aber ja, es hat schon auf jeden Fall Energien losgelassen oder
Absolut. Ja. Absolut. Also ich habe gestern Abend noch mit meinem besten Freund darüber gesprochen, weil wir immer wieder auf dieses Thema zurückkommen und sagen, ist das jetzt alles eine Bubble? Sind wir auch in unserer Berlin-Bubble?
Ja.
Und ich glaube, das findet auf jeden Fall statt. Also ich glaube, diese ganzen Diskurse, die wir jetzt führen, diese Wokeness, die es gibt, die Gott sei Dank für dich letztendlich auch, dass dein Buch Bestseller, dass die Leute das jetzt rauf und runter hören und lesen oder auch andere Bücher von Alice Hass, dass das jetzt sozusagen ein Bedürfnis da ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, spiegelt aber, glaube ich, trotzdem nicht die wahre Realität unserer deutschen Bevölkerung ab. Ich glaube, es gibt jetzt viele Leute, die woke sind und die dabei sind. Aber die Bubble, wenn ich so durch das Dorf gehe, wo meine Mutter lebt.
Ja.
Also ich will den Leuten nichts unterstellen, das ist nicht böse gemeint. Ich rede gar nicht davon, dass das jetzt alles Rassisten sind. Aber ich glaube, das sind alles Menschen, die leben ihr Leben, die haben kaum oder gar keine Berührungspunkte mit uns und unseren Problemen.
Ja.
Will man heißen, they couldn't care less.
Ja, und ich muss auch sagen, also wir sind jetzt auch viel so in großen Firmen unterwegs, in großen Konzernen, so in Bereichen, wo ich vorher noch nicht war. Und ich habe auch immer, manchmal habe ich so das Gefühl, aber ich habe doch alles schon gesagt. Oder es wurde doch von verschiedenen Expertinnen so ganz lange ganz viel gesagt. Und ich denke, es müssen doch jetzt eigentlich alle wissen. Hoffentlich bin ich jetzt nicht, also überflüssig in dieser Keynote oder sag irgendwas, was keiner hören will. Und dann, weißt du so, dann kommt halt, dann halte ich die Keynote und im Anschluss kommt dann irgendwie so eine Frage und dann ist so, und die Frage, woher kommst du? Wieso ist die jetzt rassistisch? Und ich denke so, are you kidding me? Also, es gibt noch viel zu tun.
Du Poker, das so ist doch genau das Ding. Also deswegen auch Props, ich ziehe meinen Hut vor dir. Danke für deine ganze Arbeit, wirklich jetzt. Ich weiß nicht, wie du das packst, weil genau das ist es nämlich. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir uns in diesen Kontexten bewegen und bestimmte Begriffe benutzen, über bestimmte Dinge reden und nachdenken, denkt man immer, ach, die Leute, das weiß man jetzt. Und dann fängt es ja schon an, dass du auf einem Panel sitzt, ist mir vor ein paar Jahren passiert, und ich sag POC und dann die Weißen auf dem Panel, was heißt denn das, POC? Pock, pock. Und finden das erstmal witzig, weißt du, was ich meine?
Ja.
Die wissen nicht, die sind auf einem Panel, wo es um Diversität und Rassismus geht, kennen diese Begriffe nicht. Statt sich dafür zu schämen, ehrlich gesagt, oder mal nachzufragen, finden sie es noch witzig, und dann wird das in Scherze verpackt. Oder bei mir genau dasselbe, ich sitze am Theater und muss dann plötzlich mit Kollegen über das N-Wort reden. Also ich will damit sagen, wir denken immer, die sind schon weiter, aber du fängst immer wieder von vorne an.
Ja.
Man fängt immer wieder von vorne an, Kollegen am Theater zu erklären, dass du nicht mit dem N-Wort betitelt werden willst. Egal in welchem Kontext.
Oh. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe dich gar nicht vorgestellt. Ich war so, Thelma Boabeng, excuse me. Alle wissen, wer Thelma Boabeng ist. Da gibt's ja wohl bitte keine Fragen mehr. Ist doch klar.
Richtig so.
Ja, ist ja auch so. Also, Thelma, du bist eine unfassbare, vielseitige, kompetente, extraordinäre Schauspielerin. Und wir werden auch gleich noch ganz viel darüber sprechen, was du alles schon gemacht hast und was du machst auf der Bühne, im Theater, im Film, auch selbst produzierst und so weiter. Und du positionierst dich auch zu dem Thema Rassismus auf Panels in verschiedenen, ich weiß nicht, machst du auch Workshops eigentlich? Nee, oder eher
noch
Panels?
Nicht.
Noch nicht. Sky is the limit.
Noch nicht. Wobei ich tatsächlich mal mit einer Freundin zusammen, wir haben auch da mit Pädagogen und Schülern mal so Workshops gegeben, im Sinne von auch genau so Rassismus-Workshops von ein paar Jahren. Stimmt,
hab ich schon vergessen.
Ja, stimmt, hab ich schon gemacht.
Ja, also eine ganz große Bandbreite. Comedy ist ein, ist also einfach mega lustig. Also ist einfach so lustig.
Oh,
viele Formate von dir. Du produzierst selber und ja, eine große Ehre, dich hier zu haben. Vielen, vielen Dank. Wenn du den Podcast kennst, dann weißt du, dass wir, bevor wir so in deine jetzige Karriere gehen oder wie du da hingekommen bist, einen kleinen Schritt nehmen oder einen großen in die Kindheit.
Mhm.
Und ja, dieses Erleben als schwarzes Kind in einer weißen Dominanzgesellschaft groß zu werden. Du bist im Rheinland groß geworden.
Mhm. In Meckenheim bei Bonn.
I see. Und ja, meine Frage ist, mit was für Botschaften bist du groß geworden zum Thema Rassismus aus deiner Herkunftsfamilie? Inwiefern wurde Rassismus thematisiert oder eben auch nicht thematisiert? Was für Erinnerungen hast du?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe auch wirklich tatsächlich in den letzten Tagen auch nochmal drüber nachgedacht. Einerseits bin ich aufgrund der Tatsache, weil in Bad Godesberg, Bonn-Bad Godesberg die ganzen Botschaften damals waren.
Stimmt.
Bin ich in so einer Ghanaian-Community, es gab die ghanaische Botschaft, es gab eine Ghanaian-Community, es gab Diplomaten, die alle 4 Jahre gewechselt sind, mit ihren Kindern zum Teil dann da war. Das heißt, ich hatte dann mal so 4 Jahre, kamen dann neue mit ihren Kindern aus Ghana und so. Also einmal bin ich so groß geworden, dass ich jedes Wochenende tatsächlich mit meiner Mutter aufgewacht bin. Wir sind einkaufen gegangen zum Lidl, Aldi oder was auch immer, haben eingekauft und standen tatsächlich auch so ein bisschen klassisch die Frauen in der Küche, ne, schämen. Mhm. und haben gekocht und vorbereitet und am Nachmittag kamen dann aus der Ghanaian-Community in der Umgebung. Also ich erinnere mich, wenn ich die Augen schließe, sehe ich immer, höre ich immer African High Life Music im Hintergrund, Fufu, Plantain, Reis, also Küche voll mit Essen und Ghanians in unserer Wohnung, die chillen und tanzen. So war sozusagen meine Kindheit. Also es gibt einmal die Seite, dass ich trotzdem in so einer Ghanian-Community, selbstverständlich in einer Ghanian-Community groß geworden bin.
Klingt wahnsinnig empowernd.
Ja, total. Also das war auch so in meinem, also ne, so bin ich groß geworden, auch unter Schwarzen. Aber andererseits da habe ich natürlich eine ganz andere Realität erlebt als einzige. Mein Bruder und ich waren die einzigen beiden Schwarzen auf der Grundschule damals in Meckenheim. Natürlich hat man da auch dann schon, würde man mit plötzlich so mit Sachen konfrontieren, bei denen man plötzlich dachte, okay, ist ja ganz anders, ich kenne das gar nicht, warum werde ich jetzt auf einmal so behandelt, schon als Kind, vielleicht noch nicht so reflektiert, oder wir hatten so einen Edeka-Markt vor der Tür und wenn ich dann in der Fleischwursttheke war, hat die Verkäuferin mir an der Fleischwursttheke noch ein Stück Fleischwurst in die Hand gedrückt, an der Kasse aber dann zu mir gesagt, weil eine ältere Dame hinter mir war, ach Frau Ort, kommen Sie vor, die N kann warten.
Nicht dein.
Also dieselbe Person, also mit solchen Kontrasten bin ich groß geworden, ne? Das, aber mit so, auch mit so einer Selbstverständlichkeit. Oder auch meine Mutter, die sagt, wenn sie eine Wohnung gesucht hat damals, also ich will jetzt auch nicht sagen, nicht, dass es das heute nicht mehr gibt. Das ist ja das Traurige, dass es in den 80er Jahren stattgefunden hat, aber heute immer noch. Aber wenn die vorgefahren sind, um sich eine Wohnung anzugucken, dass der Vermieter dann ausgestiegen ist und gesagt hat, was? Sie sind ja N. Nee, das geht aber nicht. Ist ja völlig absurd und wieder eingestiegen und weggefahren ist.
Wahnsinn.
Das sind so die Kontraste. Ich bin mit weißen Freunden groß geworden auch. Die Jessica Ehler, mit der war ich in der Grundschule direkt nebenan gewohnt. Ich hatte deutsche, weiße Freunde, mit denen ich groß geworden bin. Was auch eine Normalität für mich war und war irgendwie normal. Trotzdem aber auch irgendwie, Gott sei Dank, safe in so einer Ghanaian-Community.
Zwei Parallelwelten, ne? Wahnsinn. Und haben diese Parallelwelten sich auch manchmal überschnitten? Also hast du weiße Freundinnen auch mal mitgenommen zu, weiß ich nicht, zu so einem Happening, zu so einem Get-Together, oder war das so?
Na klar, habe ich die mal mitgenommen. Und ich weiß auch immer, also man muss die noch nicht mal zu einem Happening mitnehmen, sondern einfach auch mit nach Hause. Und ich erinnere mich noch, wenn Freundin bei mir war, die dann, wenn ich meine Mutter auf Fanti, ne, eine der Sprachen in Ghana gesprochen habe, dann immer so, habt ihr Stress? Streitet ihr? Nee, wir reden einfach nur ganz normal miteinander.
Wir haben einfach Emotionen.
Wir sind einfach laut, wir schreien und wir sind einfach ein bisschen leidenschaftlicher.
Ja.
Also da schon mitzubekommen, wie die Leute das dann irgendwie spannend und interessant finden, so eine andere, neue, in ihren Augen andere Kultur sozusagen. Und aber auch, natürlich habe ich auch Freunde mitgenommen, so dann gab es ja damals, wie gesagt, aufgrund dieser Zeit der Communities, gab es auch Partys, Geburtstage, Veranstaltungen und so. Da bin ich natürlich auch mit groß geworden, habe auch deutsche Freunde mitgenommen, die das natürlich total gut fanden.
Ja, ja, weil mit diesem Sprechen, ne, da muss ich gerade drüber nachdenken, weil das ja ist ja, also ich weiß nicht, wie das für dich ist, für mich ist es bis heute auch so ein Thema, dass einem ganz schnell dieses, also sei doch mal nicht so emotional, ich kann dir gar nicht zuhören. Also es ist auch, glaube ich, was typisch Deutsches. Ich glaube, dass es andere weiße Nationen gibt, die anders sind. Ich meine, Amis finde ich zum Beispiel oft sehr, sehr laut, I don't know. Ich will jetzt auch nicht pauschalisieren. Aber das ist total ein Thema, dass auch gerade wenn es um Rassismus geht, dann auch die Forderung ja ist, also so wie du das jetzt sagst, das ist mir zu emotional, da kann ich gar nicht andocken. Ne? Also so, das ist mir jetzt gerade...
Zu temperamentvoll, zu laut, zu viel. Ich meine, du siehst das ja sofort. Also wenn, keine Ahnung, du brauchst dich ja nicht mal umdrehen in der Bahn, wenn hinter dir ein paar Sisters sitzen, die gerade abgehen, dann I don't need to turn around. Ich weiß, es sind irgendwie, also vom Temperament her, es ist halt, gibt tatsächlich auch Unterschiede, die dann oft dann auch negativ bewertet werden, hast vollkommen recht.
Ja, das ist so eine, dabei ist es einfach irgendwie Leben halt.
Ja, genau. Yeah.
Can we have a little fun? Hello. Excuse me. Ja, das klingt... als Kind, also ich bin ja als Kind so in einer, ich sage so einer schwarzen Vereinzelung, habe ich, sage ich immer so, aufgewachsen. Also ich hatte eine wunderbare Mama oder ich habe eine wunderbare Mama, die total toll ist und auch eine ganz liebes, meine Großeltern sind super und so weiter. Aber dieses Schwarzsein war immer was, wo ich sehr isoliert war. Und so, wenn ich das so höre von dir, dann denke ich so, oh wow, das klingt echt sehr stärkend, also nach so einer Foundation, die dann schon gebildet wurde, so im Sinne von here I am, oder interpretiere ich das jetzt falsch?
Nee, ich glaube, und das, genau das, was du beschreibst, dieses Bewusstsein darüber, dass ich so ein Glück hatte, in so einem Kontext groß zu werden und auch in meinem Fall sozusagen mit zwei ghanaischen Eltern, wo ich weiß, wo ich herkomme, meine Wurzeln ganz klar definiert sind, irgendwie eine Heimat habe, das wurde mir auch tatsächlich erst als bewachsene Frau bewusst, wo ich mich nochmal anders mit dem Kontext irgendwie Leitzkind auseinandergesetzt habe, wo ich gedacht habe, wo das ist mir das erste Mal in Berlin passiert, auch das erste Mal, dass ich einen Bruder getroffen habe auf irgendeiner Veranstaltung und meinte so, ja, auch ich gefragt habe, ich so, oh, wo kommst du her? Er ist so, Berlin-Kreuzberg. Ich so, Bruder, also wenn ich frage, dann ist doch eigentlich klar, wie du das...
Dann suche ich
wo ich
auch
aber gedacht habe, so, nee, Thelma, in seinem Fall ist tatsächlich wahrscheinlich auch ein Trauma aufgrund der Häufigkeit, wie diese Frage kommt, immer dieses Gefühl von nicht dazugehören, ausgeschlossen sein. Und in seinem Fall ist es tatsächlich so, er kommt aus Berlin-Kreuzberg.
Ja.
Also ist es tatsächlich so, dass er aufgrund der Tatsache, dass er mit seinem schwarzen Elternteil gar keinen Kontakt hat, nicht in diesem Kontext groß geworden ist, dieses Land oder die Sprache oder wie auch gar nicht kennt, ist es wirklich so. Das muss ich auch tatsächlich lernen, sogar als schwarze Person zu sagen.
Ja.
Ach so, okay, ich hab's begriffen. Stimmt, du hast ja wirklich nicht, also, ne?
Ja, ja, obwohl ich schon bei schwarzen Menschen auch immer das Gefühl habe, da ist eine Suche nach einer Gemeinsamkeit. Mhm. Also wenn schwarze Menschen mich das fragen, absolut, suchen die nach einer Verbindung.
Absolut.
Und wenn weiße Menschen das fragen, ist die Frage, geht es darum, mich nach außen zu verorten, weißt du, irgendwo anders hinzupacken.
Genau. Absolut, so. Absolut. Das war ja auch meine erste Reaktion, deswegen habe ich auch gedacht, ich so, entschuldige mal bitte, ich frag dich doch aus, du weißt doch, warum ich dich frage. Aber jeder bringt ja seine eigenen Traumata mit.
Absolut.
Und wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, so, ich will diese Frage nicht beantworten oder in seinem Fall tatsächlich sagt, oder vielleicht auch seine Wurzeln nicht kennen, man weiß ja auch nie, wo man da reinpiekt, was das für die andere Person bedeutet. Ich will einfach nur sagen, dass ich aufgrund dieser Tatsache gecheckt habe, krass, ich weiß, wo ich herkomme, ich spreche die Sprache noch, ich bin in dem Kontext groß geworden, ich bin mir total darüber im Klaren, also für mich, wie schön das eigentlich ist, in so einem Kontext groß zu werden.
Mhm.
Und trotzdem... Witzigerweise, Tupoka, habe ich da gestern wieder drüber nachgedacht, auch mit Vladi drüber gesprochen, dass ich trotzdem als Kind, Jugendliche in diesen weißen Kontexten ja so sozialisiert worden bin, dass ich, glaube ich, als junges Mädel auch mal gedacht habe, ich habe was für ein Glück, dass ich hier in Deutschland groß geworden bin und nicht in Ghana.
Okay.
Weil auch da die Assoziation mit Afrika, also man hat sozusagen geschafft, wenn man in Europa ist und unsere Eltern sind ja auch hier, damit es uns besser geht und so weiter.
Mhm.
Und ich... ich kann nur sagen, ich war vor 2 Jahren in Ghana nochmal einen Monat und it's the best place to be. It's the best place to be. Da hat sich auch ganz viel verändert. Mhm. In unser aller Black Community Bewusstsein, was die Assoziation mit Afrika, ne, wie es ja dann auch schnell heißt, oder mit unseren Heimaten zu tun hat.
Ja.
Das ist einfach, also selbst ich als Schwarze, also wenn ich das als Schwarze das Kind schon gedacht habe, gut, dass ich hier in Europa bin und nicht in Afrika, dann will ich gar nicht wissen, was in weißen Köpfen losgeht, die ja noch schlimmer früher in den 80er Jahren und so weiter mit Bildern aufgewachsen sind, die ja gar nicht mit einer Realität zusammenhängen.
Absolut.
Die in Afrika stattfindet, ne? Ja. Auch stattfindet, aber nicht ausschließlich.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass, und dann kommen wir wieder zurück auf den Kurs, aber sind so viele Gedanken in meinem Kopf. Ich glaube halt auch, dass in Deutschland eine ganz ausgeprägte anti-afrikanistische Haltungen vertieft sind. Richtig vertieft. Mhm. Und ich glaube, dass das da auch eine, auch deshalb irgendwie eine Korrelation zu dem Thema auch Colorism gibt in Deutschland. Mhm. Ne? Also, dass ich natürlich so auf meiner individuellen Auseinandersetzung das Gefühl immer hatte, so, oh, ich möchte auch gerne in einer Gesellschaft leben, wo ich irgendwie eine von vielen bin und so weiter und so fort. Und dann aber irgendwie in Tansania war und gemerkt habe, alle so, ey, Mzungu, was für die Weiße hier so. Und dann klar war, okay, das ist nicht mein Zuhause. Aber dass quasi die, also ich bestimmte Erfahrungen aufgrund der Tatsache, dass ich eine weiße Mutter habe, dass ich Light Skin bin, nicht gemacht habe, weil ich immer auch diese Nähe zum Weißsein irgendwie hatte. Ne? Auch wenn ich individuell mich manchmal einsam gefühlt habe und das, was du jetzt beschrieben hast, aber gesellschaftlich gesehen, immer wieder dadurch, ach, du hast eine weiße Mutter. Das hat in Anführungsstrichen, das Verhalten der Menschen mir gegenüber verändert.
Verbessert?
Also zum Beispiel das kommt auf den Kontext an, aber in weißen Kontexten auf jeden Fall. Also dieses, dass ich, wenn ich in der Schule, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, weißt du, und dann gab es irgendeine Assoziation von, ah, so ist die. Wenn ich dann meine weiße akademische Mitklassemutter mitgebracht habe, da war es, der Blick hat sich sofort verändert. Und ich glaube, das hat ganz viel auch eben mit dem Thema Colorism zum Beispiel zu tun.
Absolut, absolut. Also ich glaube, ja, das so Colorism war jetzt auch ein großes Thema, ist ein großes Thema. Ich finde es total gut und wichtig, dass wir darüber reden. Die Frage ist natürlich immer, wie die Art und Weise, wie man darüber redet und mit welchem Bewusstsein man darüber redet. Aber das ist ein absolut großes Thema, auch in dieser Gesellschaft hier, in unserer deutschen Gesellschaft, was ja auch dann einhergeht mit so banalen Geschichten wie mit Schönheit. Also wer ist beliebt? Wer wird wem vorgezogen und so? Ich glaube, wenn ich jetzt wo du sagst, auch zurückdenke, dass es, glaube ich, auch in meinem Kopf tatsächlich war, dass ich mal gedacht habe, Lightskin sind tatsächlich immer ein bisschen schöner. Also ich glaube, gar nicht so traumatisierend, dass ich jetzt irgendwie bin, Gott sei Dank, habe ich meiner Mutter noch, ich so, Mama, habe ich jemals als Kind gesagt, bin ich jemals nach Hause gekommen, habe gesagt, ich will weiß sein. Mhm. Sie so, nee, Gott sei Dank. Du fandst sie schon immer toll, wie du bist. Und das habe ich aber auch ihr zu verdanken. Ich bin mit so einer starken Löwenmutter groß geworden, die mir ein Bewusstsein mitgegeben hat und so viel Kraft mitgegeben hat.
Ja.
Deswegen, und ich weiß, dass ich natürlich auch Haare geglättet und man, keine Ahnung, es gab, wie gesagt, auch was ich gerade gesagt habe, gut, dass ich in Europa groß geworden, nicht in Afrika, weißt du, so all diese Assoziationen, die selbst ich als schwarzes Kind damit habe. Aber Gott sei Dank, trotzdem hat meine Mutter mich zu so einer starken, selbstbewussten Frau erzogen, dass ich zumindest nie das Bedürfnis hatte, meine Haut zu bleachen oder gedacht habe, irgendwie, ich muss jetzt weiß sein. Aber ich glaube, trotzdem unterbewusst, so in unserer Gesellschaft, dieses Bild von Weiße sind schöner, Light Skin sind schöner, das ist was, das auch mir eingeprägt worden ist.
Ja.
Absolut.
Ja. So unfassbar grausam. Ja, und ich, also danke, dass du es auch geteilt hast. Danke dir.
Ja, gerne.
Deine Mama, die Mama ist, also ich kenne sie nur von Instagram und Facebook und ich liebe sie aus der Ferne.
Meine Mutter ist echt. Wenn man bedenkt auch, das können wahrscheinlich ganz viele afrikanische Eltern sagen, dass die ja für uns hier nach Deutschland gekommen sind oder nach Europa, für welches Land man sich auch immer entschieden hat. Und dann aber auch hier feststellt, okay, wow, okay, man muss jetzt erstmal hier klarkommen, in welcher Gesellschaft leben wir hier. Und trotzdem, ich weiß, ich bin mit den Worten groß geworden, wie wahrscheinlich die meisten BOCs oder BPOCs, du musst immer besser sein als die anderen. Die werden uns niemals akzeptieren. Du wirst immer der Ausländer bleiben. Du musst immer bessere Noten schreiben als die anderen. Das sind die Worte, mit denen ich groß geworden bin. Und ich weiß doch, dass ich dadurch, dass ich auch weiße Freunde hatte, in einem weißen Kontext groß geworden bin, mit meinen Leuten nicht mehr so, ach Mama und so. Und als ich älter geworden bin, habe ich gedacht so, nee, it's so true. Ja. It's so true. Angefangen in der Schule mit zu Beispielen, dass mein, in dem Fall war es mein Bruder, irgendwie einen Deutschen eine 1 hatte und dann meine Mutter so, hä, kein Fehler, irgendwie, warum hat er jetzt nur eine 2+? Und der Lehrer original, aber auch so schamlos, das ist auch noch so das Ding, diese Dreistigkeit meiner Mutter ins Gesicht zu sagen, er könne jetzt nicht dem einzigen schwarzen Jungen in der Klasse eine bessere Note geben als dem anderen Weißen.
Nicht dein
I
Ernst.
I swear to God, das sage ich auch, diese Schamlosigkeit, dieses sich trauen, das überhaupt zu sagen, also als wäre das so normal. Oder mein Bruder und ich hatten beide gute Noten in der Grundschule und wir wurden aber beide von den Lehrern jeweils für die Hauptschule empfohlen.
Ja. Ja.
Damit wir mit unseresgleichen, so O-Ton, damit wir mit unseresgleichen zusammen sind. Meine Mutter so, nee.
Wahnsinn.
Meine Kinder kommen aufs Gymnasium.
Mhm.
Die hat immer für uns gekämpft, Gott sei Dank, immer den Mund aufgemacht. Mama, ich liebe dich, vielen, vielen Dank. Wirklich.
Ja.
Ich habe ihr und auch meinen Vater natürlich, meiner Familie, aber ich vielleicht als Tochter hat man vielleicht nochmal eine, oder ich zumindest nochmal eine andere Beziehung zu meiner Mutter, dass sie mich zu so einer starken Frau gemacht hat. Das ist wirklich... Ja.
Und sie ist so lustig. Also sie hat so einen wahnsinnig witzigen Humor. Und ihr zwei zusammen, euch zu sehen, das ist einfach, allein das ist schon Empowerment pur.
Ja, ja, ja. Sie ist wirklich süß.
Und ich habe gehört, sie kocht einfach phänomenal.
Und ich weiß, das sagen viele, ne? Meine Mutter kann am besten kochen, aber bei mir stimmt's. It's so true. Wirklich, wenn ich nach Hause fahre, du Bocker, also... Ja. 1-2 Kilo sind da drauf. Ich komme nach Hause und dann ist der Herd voll mit Spinat, Stew, Jollof, Plantain. Ich so, Mama, kommen noch Leute? Nee, ich wusste nicht, was du essen willst. Und es ist einfach,
Paradies.
Und wir setzen uns dahin dann auch mit den Fingern, weißt du, so richtig wie I'm home.
Ja.
Dann hauen wir rein und ich denke auch mal so, ich so, Mama, wenn uns Leute beobachten würden, wie wir hier fressen,
die wären neidisch, die würden mitessen wollen.
Ja, wirklich.
Ja. Oh Mann, oh, krass.
Ja.
Schön.
Nee, super. Ich bin froh, mit meiner Mutter, also mit meinen schwarzen Eltern hier groß geworden zu sein und ziehe auch vor denen meinen Hut auch für den ganzen, was die alles miterleben mussten und mit durchgemacht haben bis heute.
Ja.
Das ist schon krass. Das ist schon krass. Und auch meine Mutter nochmal in Bezug auf Schauspielerei, die, was ich auch verstehen kann, die jahrelang auch während meiner Ausbildung an Schauspielschulen in Köln und Berlin dann immer so, ich habe hier in der Zeitung gesehen, die suchen hier so eine Marketingassistentin. Willst du nicht lieber das machen?
Ja.
So, nee, Mama, will ich nicht. Weil ich bin ja auf der Schauspielschule, verstehst du? Aber ich verstehe, was sie meinte, weil
natürlich.
Sie meinte, so, Thelma, ich mach den Fernseher an. Ich sehe niemanden, der so aussieht wie du.
Ja.
Was willst du denn da spielen?
Ja.
Und das war natürlich auch total ernüchternd, sozusagen nach der Ausbildung festzustellen. Also ich meine, du kennst mich, ich war auch früher schon. Jetzt bin ich natürlich nochmal reifer und erwachsener geworden. Aber ich war schon immer eine selbstbewusste Frau. Eine kölsche Mädchen, witzig, laut, aufbrausen und so weiter. Und dann kommst du auf einmal in diese Filmwelt. Und so wie die deutsche Fernsehlandschaft dich zeichnet, dich sieht, das Abbild, das sie von dir geben will an die Gesellschaft, ist Putzfrau, Refugee, Sklavin, Prostituierte, Amme. Wo ich so dachte, wow, so seht ihr mich?
Wow.
That's how you see me. Und auch noch mit gebrochenen oder gar keinem Deutsch.
Genau.
Ihr seht mich doch vor euch den, so wie ich jetzt hier bin.
Ja.
Als Deutsche, die Deutsch als ihre Sprache bezeichnet, die sie am besten kann. Ich bin doch Teil dieser Gesellschaft, die auch rausgeht und feiern geht und ihre Ausbildung macht und lebt und Teil dieser Gesellschaft ist. Und aber dem deutschen Publikum wollt ihr ein Bild zeigen von einer schwarzen Person, die gebrochen ist, die ein Opfer ist, die kein Deutsch sprechen kann, die Prostituierte ist, die immer in einer Bittstellung ist und immer die Hand aufhält und irgendwie um irgendwas bittet, damit ein Weißer kommen kann,
damit
um die dann zu retten.
Genau, um einen weißen Counterpart zu haben. Der, also eigentlich geht es ja ganz oft darum, die Norm zu etablieren, ne? Indem wir irgendwie die anderen in irgendwie ihre Schubladen stecken, in ihre Kategorien, damit irgendwie die Norm sich etablieren kann. Und die können dann alles sein. Die können dann irgendwie Individuen spielen, haben irgendwie komplexe Charaktere und so weiter. Und ich meine, dass ich mich erinnere, meine Großeltern haben Lindenstraße geguckt, ne? Damals.
Mhm.
80, 90? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls haben wir habe ich so bewusst die erste schwarze Schauspielerin damals wahrgenommen. Und ich weiß, dass ich schon damals, und da war ich noch überhaupt gar nicht weit in meiner Auseinandersetzung selber, aber ich war so confused, warum spricht die so? Ja, und die hat ja auch, sollte auch so ein gebrochenes Deutsch sprechen und war dann irgendwie Refugee, glaube ich. Und die ganze Story hat für mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und ich habe gedacht, das ist auch so durchsichtig, das muss doch jeder sehen, dass das total fake ist.
Das war, glaube ich, in den 90ern die erste Geflüchtetenwelle, weißt du noch? Das gab ja schon mal so eine Welle damals, da war ich noch ganz klein, ich weiß noch, da sogar, dass so Flüchtlingszentren gab in Meckenheim und so, da wo ich groß geworden bin. Ja, das war so die erste Welle und das war sozusagen, was sie den Leuten, Lindenstraße hat ja immer schon versucht, immer sehr aktuell zu sein. Die waren so die ersten, dann, die hatten dann so einen Griechen und Schwule und,
ja, weißt du, und dann auch,
wie gesagt, dann auch schwarze Menschen, um die dann sozusagen ans Publikum ranzuführen.
Aber wie halt, ne?
Ja, genau, das meine ich ja. Aber für die, ja, das, genau das meine ich ja. Ich habe auch in der Lindenstraße mitgespielt. Das war meine erste Rolle, die ich gedreht habe übrigens. Das erste Mal, dass ich richtig vor der Kamera stand, da habe ich eine AIDS-kranke Nigerianerin gespielt, die den Sohn ihrer verstorbenen Schwester abholt. Und meine erste Szene, Tupoka, ist, ich komme an mit dem Taxi in die Lindenstraße und habe obviously kein Geld für das Taxi, weil ich erstmal die Leute anschaue. Das erste, was ich sage, ist, excuse me, do you have 8 euros for me, for my taxi?
Entschuldigung, aber das...
Und ich meine, ganz
ehrlich,
I swear, und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht früher. Ich meine, natürlich habe ich darüber nachgedacht, habe auch gedacht irgendwie, aber es war natürlich erstmal das erste Mal irgendwie Geld verdienen und spielen. Und wenn ich diese ganzen Opferrollen nicht gespielt hätte, dann hätte ich nichts auf meiner Vita stehen. Es gab nichts anderes zu spielen. Ist einfach so.
Ja. I have so many questions und es ist so mindblowing, unglaublich. Wollen wir einen Schritt noch zurück in die Ausbildung gehen? Ich bekomme manchmal so E-Mails von angehenden SchauspielerInnen und ich erinnere mich an eine von einer schwarzen Schauspielerin, die total verzweifelt war. Ich weiß nicht mehr, es wird jetzt auch jetzt hier nicht sagen, welche Schauspielschule das war, aber die sagt, die wird innerhalb dieser Schauspielschule, allein da reinzukommen, war der Horror. Mhm. Also überhaupt, ne, dass diesen Platz zu bekommen und dann auch innerhalb des Unterrichts, des Schauspielunterrichts, hat sie gesagt, fühlt sie sich so oft nicht gesehen. Und dann kurz vor der Prüfung irgendwie hatte jemand zu ihr gesagt, oder der Chefmensch dort, irgendwie ihr auch schon gesagt, ja, du wirst sowieso nur bestimmte Rollen kriegen. Ne? Also allein schon in der Ausbildungszeit, wo du eigentlich so dich vorbereitest irgendwie auf dein Leben, wo es eigentlich eine aufregende, spannende, tolle Zeit ist. Wie war das bei dir? Wie hast du dich dazu entschlossen? Wie bist du da durchgekommen?
Ähnlich tatsächlich, also ich bin erst ziemlich spät, also ich war schon 24, als ich auf die Schauspielschule, das heißt, da waren alle klassischen Schauspielschulen so eh schon, staatlichen Schauspielschulen waren eh schon durch, weil du als Frau auch nochmal anders als bei Männern, glaube ich, musst du 18, 19, vielleicht Anfang 20 sein, um noch an einer staatlichen Schule genommen zu werden. Wenn du schon über 24 bist, dann bist du schon zu alt, sozusagen.
Warum?
Ja, weil die dich dann nicht formen und brechen können. Verstehst du? Das ist das, worum es letztendlich geht, eigentlich.
Okay.
Weil die dich dann nicht formen und brechen können. Und auch bei mir war es so, dass ich war zuerst in Köln am Theater der Keller. Und dass ich da auch, wie es wahrscheinlich an jeden privaten Schulen ist, total nette oder auch an staatlichen, total nette, gute Dozenten habe und andere, mit denen man halt nicht so gut klargekommen ist. Und eine, die mir sehr wohlgesonnen war, meinte tatsächlich auch, also eigentlich im positiven Sinne, so, Thema, was willst du eigentlich hier spielen im deutschen Theater? Selbst Othello wird schwarz angemalt. Selbst Othello spielen weiße Schauspieler, die sich schwarz anmalen. Es sind sowieso schon eine Katastrophe mit Frauenrollen. Wir spielen, die Frauen spielen meistens, weil es meistens die Bücher sind von toten weißen Männern, die komische...
Die komische
Frauenbilder, die überhaupt komische Weltbilder, also absolut, immer aus der Perspektive von weißen Männern.
Genau.
Die Männer sind meistens die Helden, die Frauen sind Heilige oder Huren.
Richtig.
Die sterben oder irgendwie tragisch enden oder aber immer dem Mann helfen, also die dienen immer nur dazu, dem Mann irgendwie zu unterstützen oder Lady Macbeth oder irgendwie, die sind dann sogar diejenigen, die böse sind, sozusagen das Böse in das, weißt du, ich meine?
Ja, als oder Frauen, sie sind so Produkt der Liebe irgendwie.
Produkt der Liebe oder der Gier oder der.
Genau, der Gier eher. Ja.
Der Gier oder auch so der, wie nennt man das so, how do you say it?
Verlangen?
Nicht verlangen, dass man so Leute, Temptation.
Ah, ja. Oh mein Gott.
Der Temptation, also die sind sozusagen das Laster für den Mann auch noch, weißt du, das kommt noch on top.
Ja, genau.
Das hat sie schon gesagt, die meinte, das ist ja schon ein Problem, Frauenrollen zu finden überhaupt, aber dann auch noch als Schwarze, was willst du denn machen? Mhm. Und die hat damals zu mir gesagt, ich hoffe und denke, dass das vielleicht in der Filmbranche ein bisschen anders ist. Mhm. Konzentrier dich doch mal eher, dass du vielleicht auch im Film internationaler, dass man irgendwie, das wusste sie scheinbar zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass beim Film zu dem Zeitpunkt auch immer noch eine Katastrophe war, dass du natürlich auch Klischees bedienst. Ich will damit nur sagen, auch ich bin mit diesen Worten groß geworden, also auch in der Ausbildung. Jetzt erst seit, sagen wir 4, 5 Jahren, wenn du so guckst, die Abschlussjahre von der UdK, HFF und den ganzen großen Schulen hier, wenn du jetzt mittlerweile siehst du, dass mindestens 50% sogar zum Teil mehr die Nachnamen oder die Namen der Absolventen POCs sind. Aber es geht jetzt erst los.
Ja.
Also auch nochmal zurück zu diesem ganzen, in unserer Branche immer, es gibt ja gar nicht so viele von uns. Man kann die ja gar nicht besetzen. Es gibt ja gar nicht so viele von uns. Wir wurden noch nicht mal ausgebildet.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Genau.
Wir wurden noch nicht mal ausgebildet. Wir wurden nicht genommen. An staatlichen sogar noch weniger. Weil es da immer hieß, genauso wie die Kollegin, von der du gerade sprichst, was sollst du denn da spielen?
Ja. Na, und dazu kommt ja, du sagst, die AbsolventInnen sind irgendwie mehr POC oder schwarze Menschen. Was ist mit der Regie? Was sind die Menschen, die die Storys schreiben, mit den DrehbuchautorInnen? Ne? Also, die tatsächlich sagen, ich möchte diesen Charakter, diese Charakteren da
es ist in meinem Stück. Tatsächlich, just in diesem Moment, gerade in dieser Zeit, und ich rede jetzt wirklich von den letzten Monaten, ist tatsächlich in der ganzen Filmbranche oder auch Theaterbranche so neues Bewusstsein da. Diversity, ich meine, Shermin Langhoff, Wagner Carvalho, die haben damit angefangen am Ball aus Launienstraße, Shermin dann fortgeführt am Gorki.
Ja.
Aber das sind sozusagen die einzigen beiden Vorbilder, Vorzeigetheater, bei denen das so eine Normalität ist. Und zwar vor und hinter den Kulissen.
Ja.
Das ist ja das, was es ausmacht. Und mittlerweile ist so ein bisschen zum Trend geworden, immer hier mal da, wir haben eine Schwarze schon im Haus, aber auch da ist es dann oft so, nee, wir haben ja jetzt schon eine. Yes.
Genau.
Wir haben ja jetzt schon eine, also wir können es ja jetzt auch nicht übertreiben, wir haben ja jetzt schon eine, weißt du? Also das ist erstmal das Ding und ich bin selber am Schauspiel aus Zürich, was sehr schön ist, dass das Ensemble sehr, sehr bunt. Wir haben da alles sozusagen auf der Bühne, aber was da definitiv noch fehlt, worüber wir auch immer reden, ist natürlich, dass es nicht nur darum geht, sozusagen die KünstlerInnen, die auf der Bühne stehen, die man nach vorne hin zeigt, dass das POCs sind, sondern die ganze Institution Theater, die es bestimmen, die in KBB, künstlerischen Betriebsbüro sitzen, die Verwaltung, auch bis hin zur Regie und Dramaturgie, das müssten jetzt in den nächsten Jahren, es wird noch dauern,
da muss ich viel tun, auf jeden Fall.
Aber das müssen, diese Positionen müssen besetzt werden mit Menschen, die Migrationshintergrund haben, die POCs haben. Weil da stellt sich natürlich auch die Frage, wenn man jetzt sagt, was ich total wichtig und was auch sozusagen mein Verlangen ist, dass man natürlich auch nicht mehr, genau, nämlich nicht mehr Schiller, Goethe, Dürremat, Shakespeare spielt, sondern sich mal mit Texten auseinandersetzt von Chimamanda oder so. Weißt du,
das
oder
ist es.
Mit anderen
Warum
Texten.
Immer wieder die gleichen Kamellen? Also ich sehe das auch im Kindertheater und ich habe das lange nicht begriffen. Wir sind ja viele in Theatern auch, die uns jetzt einladen, dass wir rassismuskritische Workshops machen und so. Und ich weiß, dass bei Kindertheatern habe ich mich immer, warum immer wieder diese Pippi Langstrumpf? Warum immer wieder dieses Jim Knopf? Warum? Und bis mir dann irgendwie eine gesagt, so eine Theaterpädagogin gesagt hat, ja, das sind die Geschichten, mit denen sind die Eltern groß geworden. Mhm. Und das sind jetzt, sag ich mal, meine Generation. Ne? Mhm. Die haben das, die kriegen dann irgendwie emotionale Gefühle an Weihnachten oder an Ostern oder wann auch immer. Und deswegen, die sind ja auch die, die die Karten dann kaufen und dann sagen, Kind, guck mal, oh, da war ich als Kind schon so. Jetzt. Und dass das der Grund ist, warum diese Geschichten immer wieder gespielt werden. Weil ich denke, es gibt so viele gute Geschichten, die wir erzählen können. Können wir noch ich habe eine Frage, und zwar, wie hast du in dieser harten Ausbildungszeit, wie hast du dich da empowered? Woran hast du dich festgehalten? Wie hast du, wo hast du deine Energien hingetan, um da durchzukommen? Um da hinzukommen, wo du jetzt heute stehst?
So? Ach, Tupuka, wenn ich darüber nachdenke, to be honest, I don't know. I really don't know. Ich meine, Gott sei Dank bin ich von Natur aus, tatsächlich Familie, Erziehung, meine Natur, ich bin ein Mensch mit positiver Grundeinstellung. Also grundsätzlich, das ist erstmal Danke Universum. Das ist wirklich erstmal so ein Ding, dass ich ein Stehaufmännchen bin und jemand, der nicht aufgibt oder beziehungsweise natürlich immer Phasen hatte, in denen ich in Embryostellung in meinem Bett lag und geheult habe und gedacht habe, ich habe keine Kohle und ich kann das nicht bezahlen und ich bin vielleicht Schauspielerin sein und ich Kellner immer noch und ich bin schon Anfang 30 und weißt du, was ich meine? Ja. Natürlich gibt es auch mal diese Phasen, wie bei allen Schauspielern auch. Aber ich glaube, was ich immer schon gedacht habe, war, also in Bezug auf meine Karriere jetzt auch so, weiß ich, dass viele Kollegen auch damals schon gesagt haben, nee, das spiele ich nicht und ich mache dies und das nicht. Und ich immer schon gedacht habe, wisst ihr was, ich mache euch die beste Putzfrau, die ich jemals gesehen habe. Ich mache euch den besten Refugee, den ihr jetzt mal gesehen habt. Ich gebe jetzt einfach alles. Und bin auch jemand gewesen, der auch da schon immer versucht hat am Set. Und jetzt traue ich mich noch mehr. Und früher habe ich mich natürlich noch mehr zusammengehalten. Aber diese Themen schon angesprochen habe.
Wow.
Und gesagt habe, hier, Leute, mache ich euch Akumbala. Aber die Wahrheit ist, das reicht langsam.
Ja.
ich stehe doch hier vor dir, ich weiß noch eine Autorin, zu der habe ich gesagt, ich so, du hast mich jetzt kennengelernt, ich bin eine kölsche Mädche, ich bin eine deutsche Frau und vielleicht denkst du bei deinem nächsten Buch einfach mal daran und guckst, wie man Menschen nochmal in einer anderen Realität widerspiegeln kann. Oh. Nee, das muss man dem deutschen Zuschauer schon erklären, wie du Oton aus dem Busch Afrikas hier hingekommen bist.
I'm telling you. I don't get it. Immer dieses, das kann das deutsche Publikum nicht.
Das ist ausgedacht.
I'm calling bullshit. Big time.
Me too.
Was das aber, also wenn ich mir das so vorstelle, was das für Kraft gekostet haben muss, was das für Kraft kosten muss, weißt du, in dem Moment irgendwie, du willst deinen Job machen und das ist auch irgendwie noch eine, weißt du, das mit Würde machen und so und diese Rolle spielen und dann irgendwie noch die Kraft finden, also Respekt. Thelma, I would like to hug you. Es ist Corona, ich kann nicht, aber ich werde dich so umarmen. Oh, Wahnsinn, wirklich.
Dankeschön.
So ein Respekt.
Ja, ich glaube, was mir tatsächlich selber nochmal so einen Schub gegeben hat, ist Tell Me Nothing from the Horse.
Das war ja, genau. Erzähl mir Nothing from the Horse. Erzähl mir davon, ich liebe es.
Ich weiß nicht, ob das jetzt sein
das
Schedule.
Passt total.
Genau,
das machen
aber
wir.
Was ich glaube, was mir nochmal Kraft gegeben hat, aufgrund der Tatsache, dass ich festgestellt habe, okay, ich habe immer nur einen Drehtag hier und einen Drehtag da, darf als Refugee durchs Bild laufen und irgendwie auf gebrocken Deutsch irgendwas sagen und darf gar nicht zeigen, was ich kann, habe ich gedacht, so, aber ich habe doch so viel Potenzial und ich kann doch so viel. Ganz im Ernst, wenn ihr das nicht wollt, dann mache ich das einfach selber. Das war sozusagen die Idee, die Entstehungsgeschichte von, ganz im Ernst, ich darf ja gar nicht spielen, ich darf ja gar nicht, mein ganzes Potenzial gar nicht ausschöpfen hier vor deutschen Kameras. Mhm. Deswegen mache ich jetzt mein eigenes Ding.
Ja.
Und genau, so, Tell Me Nothing from the Horse. Ich habe einen eigenen.
Ich muss jetzt nochmal lachen. Das ist vor 5 Jahren oder so. Es gibt schon lange, ne?
November 2015 haben wir die erste Staffel sozusagen gedreht an einem Tag.
Okay.
Kamikaze-mäßig. Und dann war ich aber auch busy und auch mit Schneiden und Gucken und so, wie man das macht. Und dann habe ich das im März 2016 erst released, sozusagen.
Okay.
Zu meinem Geburtstag. Gedacht so, an meinem Geburtstag ging ja sowieso alle auf meine Seite.
Hast du auch im März Geburtstag?
31. März.
Ich am 23.
Echt?
Ja.
Auch wieder?
Ja, auch wieder.
Oh, Lockerschuh. Aszendent?
Oh, Skorpion.
Ich auch.
Nicht dein Ernst. Okay.
Ernsthaft? Krass. Fuck, have you seen? Krass.
Okay, here we are. Also. Ja, also.
Genau, und das war sozusagen die Entstehungsgeschichte. Ich gedacht habe, ich möchte jetzt irgendwie Charaktere und Annemie, also die Kölsche, die gab es tatsächlich schon in der Schule irgendwie. Ich habe eine Schulkollegin gehabt, Schulfreundin gehabt, Hanna Görgen, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir natürlich, weil ich schon immer Schauspielerin werden wollte, so Figuren ausgedacht.
Ja,
mit der habe ich immer ob Kölsch geredet und so. Die gab es schon immer.
Ganz kurz, erzähl nochmal, also dieses Format solltet ihr alle kennen und wenn nicht, dann jetzt in der Sekunde auf YouTube und Tell Me Nothing from the Horse. Das sind verschiedene Personas quasi.
Genau, das sind 5 verschiedene Frauen, die hoffentlich meiner Meinung nach so den Querschnitt der Gesellschaft auch abbilden, in ihren Höhen und Tiefen, mit ihren schrägen Charakteren und die sind natürlich alle total extrem und diese 5 Frauen sind natürlich alle schwarz. Zufälligerweise, aber sind trotzdem natürlich den Querschnitt der deutschen Gesellschaft, was sind alles deutsche Frauen. Und die eine, es gibt welche dazwischen, es gibt Vivian, diese Tussi, die für mich so ein bisschen das Spiegel ist, so von der heutigen Instagram, Facebook zeigt, Fame. Dann gibt's Mary Jo, die Kifferin, die gechillt ist, ein bisschen mein Sprachrohr, die so,
ist so witzig.
Buff erstmal ein, komm mal runter, ist alles gut, legalize it, don't criticize it. Dann haben wir Naomi, die Freedom Fighterin, die Plattform whitedevil.com gegründet hat, die alle weißen Menschen hasst und die Schuld auch immer bei allen Weißen sieht. Dann haben wir Annemie, eine kölsche AfD-Braut, die
finde ich auch so witzig.
Die, das sind alles Sachen, alles, was ich aufzähle, hat natürlich mit Erfahrung zu tun, Menschen, die ich erlebt habe und auch in unseren Communities, wo ich, also natürlich alles immer in Extremen, aber eine schwarze Frau, die sich eigentlich wie unsere die schwarzen Brüder bei der AfD zum Beispiel als mehr Deutsche fühlen und dieser Gruppe angehörig und genau, die gibt's ja auch.
Und dann Gladys.
Und dann haben wir Gladys.
Gladys, I love Gladys.
Gladys Muller, die verheiratet ist mit Gunther.
Genau.
Und die schon seit 15 Jahren in Deutschland ist, aber noch kein Deutsch spricht und betet, aber eigentlich, ich finde es immer so geil, dass alle immer so, Gladys ist die coolste, das ist die schlimmste von allen.
Auf jeden Fall, die ist mega
Gladys
krass, die ist richtig
die
krass
schlimm.
Drauf. Aber sie ist einfach, einfach wie sie spricht und dieses, die hat ja auch was voll Dogmatisches, ne? Die ist ja so. Es gibt nicht grau, es gibt nur und das. Ja, ich habe dich unterbrochen, sorry.
Nee, also genau, nee, du hast mich nicht unterbrochen. Nee, und ich glaube halt einfach, dass das jede einzelne Figur assoziiere ich natürlich mit Erfahrungen, Dingen, die ich erlebt habe in meinem Leben und überzeichne die natürlich total. Und ich versuche das immer mit aktuellen und politischen Themen zu befassen. Also meine, einmal war eine Intention irgendwie zu sagen, ich spiele jetzt einfach mal und ich spiele euch jetzt was vor und ich I'm going to show you, was ich kann.
Was ich kann, ja.
Dann ging es natürlich bei mir immer, ich meine, ob du willst oder nicht, es wird dann trotzdem politisch, auch der Humor wird dann irgendwie politisch. Und dann habe ich auch gedacht, also mir, ich glaube, als ich angefangen habe, 2015 ging es ja auch um die Geflüchtetenkrise, also dass ich sozusagen versucht habe, durch Comedy das Thema Rassismus den Leuten einfach nochmal auf eine andere Weise näher zu bringen, weil man das Gefühl hat, man ist ja auch so, wenn man über Dinge lachen kann oder sich das Lachen im Halse stecken bleibt oder sich auf die Zunge beißen muss, weil man denkt, weil einfach Wahrheiten mitschwingen, dann ist das, dann sind die Leute dann trotzdem nahbarer, sozusagen, ne?
Und das finde ich das Geniale daran. Das finde ich das Geniale daran, weil ich finde, Comedy im weißen Mainstream-Fernsehen ist oft so schlecht, wenn es politisch wird, weil es einfach Rassismus reproduziert. Total. Weißt du? Und gar nicht, also dieser, alle gehen, die weißen Leute gehen rein, fühlen sich bestätigt in ihrer, in ihrem rassistischen Weltbild und gehen wieder raus, fertig. Schwarze Menschen, People of Color, mal wieder traumatisiert. That's it. Ha, ha, ha. Und das, was Tell Me Nothing from the Horse schafft, ist tatsächlich irgendwie auch eine kritische Debatte anzuregen. Und weil man sich, weil irgendwie weiße Menschen sich auch ertappt fühlen und weil schwarze Menschen, ich schreie die ganze Zeit auf, weißt du, alles haben wir, ja, genau. Ja? Und ich finde, also Comedy hat ja eigentlich auch so, kann so viel bewegen in der Gesellschaft, weil es schafft, an Menschen ranzukommen und dass sie tatsächlich selbst reflektieren, ohne in die Abwehr zu gehen und ohne. Und das, weißt du so, und es macht Dialog und so, deswegen genial.
Dankeschön, ja. Dankeschön. Ich liebe das. Wir leben ja gerade auch in einer Zeit, wo es jetzt nochmal ganz, ganz wichtig ist zu sagen, und auch im Vergleich zu früher, was darf Comedy, wer darf welche Art von Comedy machen, was ist eigentlich Satire, darf Satire alles und so weiter. Und ich habe auch so viele Gespräche geführt mit Leuten, Tupoka, wo ich dachte, meine Fresse, ist das euer Ernst? Also unter dem Deckmantel von, ist jetzt Comedy und stell dich nicht so an, wir machen das jetzt. Darf man dann plötzlich irgendwie so komische N-Witze raushauen und so, die du mir dann erzählst, dann in dem Kontext auch noch sagen, kannst ja froh sein, dass ich dir das erzähle und nicht in einem Stammtisch sitze mit weißen Leuten, wo ich so denke, nee, seriously, also ich weiß nicht, es gab doch jetzt vor kurzem auch irgendwie den Fall mit Serdar Somuncu, der auch gesagt hat, auch eigentlich ein Satiriker, auch ein Komiker, bei dem man irgendwie, von dem man weiß, dass er sehr politisch ist und eigentlich sehr klug ist, der jetzt irgendwie groß posaunt hat, er lasse sich nicht verbieten, das N-Wort zu sagen.
Ah, doch, das habe ich doch mitbekommen. Ne? Ja. Ja, genau. Oder diese Österreicherin, ich weiß nicht, wie sie heißt, die ich ganz anstrengend finde und ganz problematisch.
Was
und,
ist los mit den Leuten?
Ja. Also es ist einfach nur eine weitere Kategorie, in der dann Rassismus reproduziert wird. Für mich ist es nichts.
Und das Witzige an dieser ganzen Sache ist, dass es ja immer umdrehen, es geht ja gar nicht mehr darum, es geht ja dann nicht mehr um uns, sondern es geht darum, dass wir die einschränken.
Ja,
die ganze Debatte geht dann nur noch darum, was darf man noch sagen in diesem Land? Satire darf alles, wir dürfen das und das nicht mehr sagen.
Kunstfreiheit.
Kunstfreiheit. Ja. Es geht ja dann gar nicht mehr um das Thema und inhaltlich, sondern es geht wiederum, die schaffen es immer wieder, den Kontext so umzudrehen, dass es wieder um die geht und um ihre Verletztheit.
Und mit diesem, was darf man überhaupt, das geht mir so gegen den Strich, weil in diesem Land darf man sehr, sehr viel. Es geht darum, dass Leute sich darüber beschweren, dass Kritik geübt wird. Mhm. Weißt du, das ist ja der Punkt. Die sagen ja, die sagen das ja trotzdem. Die sagen, ja, man darf jetzt gar nicht mehr XYZ und dann sagen sie XYZ. Das heißt, clearly, du darfst das sagen, aber die Zeiten haben sich geändert. Menschen kritisieren, was du sagst. Du kriegst einen Shitstorm oder du kriegst irgendwie um die Ohren gehauen und der Rassismus da drin wird benannt und sichtbar gemacht. Ja. Das ist das Neue da dran.
Was ich gerade sehe, ist eine totale Überforderung. Ne? Also von unserer Seite, aber auch gerade von Seiten der Weißen. Ich stelle mir vor, es ist ja ein Fakt, wir haben immer so einen dicken Kuchen gehabt, der bis jetzt immer nur von weißen alten Männern geschert wurde. Und jetzt wollen alle dran. Jetzt wollen Queer People dran, Black People, schwarze Frauen, weiße Frauen, Menschen mit Behinderungen, alle sozusagen Gruppen, marginalisierten Gruppen, die vorher nicht vorgekommen sind, wir haben uns jetzt endlich getraut, jetzt haben wir die Bildfläche, man kann sich auch durch Social Media, man ist jetzt auf einmal da, eine Stimme ist präsent, jetzt wollen alle ein Stück vom Kuchen. Und das Einzige, was ich sehe, meistens wie zum Beispiel hier in Hart aber fair von vorgestern,
ich habe es noch nicht, mir noch nicht zu Gemüte.
In dieser Talkshow, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gesehen, sondern nur gehört. Und die Sachen, was ich so mitbekommen habe, dass Menschen da sitzen und das Wort, das M-Wort und das N-Wort verteidigen mit einer Vehemenz. Und das ist das, was ich meine. Also ist die Angst, ein Stück von diesem Kuchen abzugeben, zu sagen, ich bin mir über meine Privilegien im Klaren, hier, nimm ein Stück und... Lass uns einfach reden. Diese Angst ist so groß, dass es sogar Talkshows gibt, wo weiße Menschen eingeladen werden, die eine Stunde eine Plattform kriegen, um sich darüber auszulassen, warum sie es doch sagen wollen. Und das ist doch das Problem in dieser Gesellschaft.
Ja, und wie viel, man merkt daran, wie viel es um Deutungshoheit geht. Warum willst du zwanghaft dieses Wort die ganze Zeit sagen? Warum? Was gibt es für Anlass in deinem Alltag?
Und vor allem, wenn du es dir einem Gegenüber sagt, hör mal zu, es verletzt mich, wenn du das sagst. Es verletzt mich, wenn du das sagst. Bricht es dir ein Zacken aus der Krone? Nein!
Eben.
Genau. Hast du weniger Geld auf dem Konto? Ist dein Leben weniger lebenswert?
Kriegst du die Wohnung nicht?
Kriegst du die Wohnung nicht? Hast du irgendein Problem? Verändert das irgendwas in deinem Leben?
Verändert das dein Lebensleben? I don't know.
Verändert das irgendwas in deinem Leben? Was ist diese Bedeutung?
Diese Besessenheit.
Und deswegen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, so sehr sich auch Dinge verändert, wenn wir diesen Kuchen nochmal nehmen, für mich war es in den letzten Jahren, auch in meiner Karriere, auch mit diesem ganzen Gerede und Interview gegeben und Podcast und hast du gesehen, mein Bedürfnis war in den letzten Jahren immer, ich habe immer gedacht, macht uns doch Platz. Also ich nicht wie andere sagen in unserer Community, so mach Platz, verschwinde. Um Gottes Willen, ich will nicht, dass irgendwelche Leute verschwinden. Mein Bedürfnis war immer nur, dass ich gedacht habe, gib mir ein Stück vom Kuchen ab oder weißt du, behalt einen Stuhl frei, damit ich mich in euren Kreis setzen kann. Ja. Aber du Bocker, das will ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt, I'm setting my own table right now.
Yes.
I'm setting my own table, weil wir haben uns jahrelang den Mund fusselig geredet. Wir haben geredet und ich finde das beste Beispiel daran, dass die nicht zuhören und offensichtlich nicht zuhören wollen, ist, dass selbst nach George Floyd, selbst nach einer weltweiten Bewegung, selbst wo selbst Leute in Japan für Black Lives Matter auf die Straße gehen, bei den ganzen Lanz und Illners und wie sie alle heißen, bei den Talkshows trotzdem weiße Menschen eingeladen werden, um mit denen über Rassismus zu reden.
Ja.
Message not received. Ich finde, das ist der Beweis dafür.
Ja.
Dass jetzt ändert sich das langsam, aber man muss es nochmal sagen.
Es ist unfassbar. Und das ist auch für mich, ich freue mich, weißt du, mein Terminkalender platzt aus allen Nähten. So viele Firmen oder so viele Kontexte, die ich vorher noch, also nicht bei mir gemeldet haben, die sich jetzt melden, die irgendwie auf diesen Weg gehen wollen. Ich finde es voll gut. Und gleichzeitig habe ich aber immer dieses schwere Gefühl und denke so, wie oft müssen wir noch sterben? Wie oft, was braucht ihr noch, damit sich irgendwas bewegt? Und natürlich ist auch die Frage, wie lange bewegt sich was, ne? Also kommen wir jetzt nur und sagen, halt eine Keynote oder ist das tatsächlich nachhaltig? Da gibt es ganz unterschiedliche Kontexte. Aber ja, ich bin voll bei dir. Ich habe eine Frage und zwar, ich habe zwei Fragen. Die erste ist, was würdest du sagen, sind deine drei Highlights in deiner Karriere? Die Sachen, wo du sagst so, boah, das war ein Game Changer oder das war wirklich, das hat mir voll viel gebracht oder es war ein schöner Moment.
Karriere, also Bezug nur auf Karriere oder, ne, also Schauspielerei meinst du jetzt?
Also Schauspielerei generell, ich würde jetzt alles, was du im Schauspiel machst, als Karriere bezeichnen. Ob das
absolut Game Changer, definitiv Tell Me Nothing from the Horse.
Ja.
Definitiv, also für mich und ich glaube, ich habe gar nicht so eine, in der YouTube, Instagram, Facebook, Social Media Welt, kannst du ja Millionen von Followern oder mehrere hunderttausend, das habe ich alles gar nicht. Ich habe bei YouTube ein paar tausend, bei Instagram mittlerweile ein paar tausend und so. Aber Game Changer tatsächlich, aufgrund der Dinge, die wir eben alle benannt haben, was das alles bedeutet, wie komplex dieses dieses Format für mich ist. Aber auch tatsächlich als Künstlerin, es gibt keine, sagen wir so, diese fünf Frauen haben Kontrolle über mich genommen.
Yeah.
They have taken control over me. Mhm. Also es gibt keine Rolle, die ich so spiele. Ich hatte jetzt am Wochenende einen wunderschönen Auftritt im Hau, im Rahmen der Radical Mutation.
Mhm. Mit Selina Bostik.
Mit Selina Bostik, einen wunderbaren Auftritt, wo ich dann auch, das mache ich auch nie, live auf die Bühne gegangen bin. Ich war auch mega aufgeregt, aber was immer wieder die Erfahrung ist, ob ich das drehe oder ob ich das live mache, ist, dass diese Figuren, mit denen bin ich so lange schwanger gegangen,
ja,
die sind mir so in Leib und Seele übergegangen, dass das so Spaß macht. Also das, was man so erlebt als Schauspielerin, dass man sich so komplett fallen lassen kann in die Rolle, das habe ich so in dieser Form nur mit diesen Figuren.
Weil das auch, weißt du, wenn ich daran anknüpfe, was du vorhin gesagt hast, it's your table.
Ja.
Das ist your setting. Du hast es irgendwie geschaffen, erschaffen. Genau. Und es ist nicht irgendwie eine Vision, wie jemand anders dich sehen will.
Genau.
Sondern absolut, du bestimmst.
Genau.
Ja.
Genau. Das kann ich gut nachvollziehen. Absolutes Highlight in meinem Leben, definitiv. Dann würde ich sagen, tatsächlich, ich hadere so ein bisschen mit mir, weil sich seitdem auch viel geändert hat, aber mit Frank Castorf, Faust an der Volksbühne. Es war natürlich ein riesiges Bohai, weil es das letzte Jahr seiner Intendanz war. Der Gott von der Volksbühne geht. Dann bist du plötzlich, spiele ich mit der Creme de la Creme des deutschen Theaters sozusagen. Ne? Mit Sophie Reuss, Wuttke, Scher, Hosemann, Stangenberg, Zillmann, alle diese grandiosen Schauspieler, mit denen alle, die an staatlichen Schulen waren, letztendlich spielen wollen.
Ja.
Ich bin dann plötzlich mit ihnen auf der Bühne. Und diese letzten Wochen von einer 8-stündigen Inszenierung, ne? 8-stündigen, ich weiß noch, meine Mutter rief mich an. Sie, ja, du hast ja heute Premiere und wie lange geht denn das Stück? Ich so, Entschuldigung, ich so, 7, waren nur 7.
Nur 7, ach so, na dann.
7 Stunden, die so, 7 Stunden, ich verstehe das nicht. Du spielst ein Theaterstück, das 7 Stunden geht? Ich so, ja, Mama. Aufgelegt, wieder angerufen, die so, Thema, ich habe das nicht verstanden. Du spielst gleich ein Theaterstück, wer guckt sich das denn an? Ich so, Mama, alle. Das Platz, die Leute stehen vor der Tür und wollen noch rein.
Also, ich liebe deine Mama.
I'm telling you, die ist so toll, die ist so toll. Aber ich meine, weißt du, tatsächlich das System ist zusammengebrochen, weil alle da rein wollten. Es haben mich Leute angeschrieben, die ich noch nicht kannte. So, die Nachbarin von meiner Freundin würde gerne kommen, kannst du eine Karte besorgen? Ich so, nee, kann ich nicht. Für die Nachbarin von meiner Freundin. Das war wie ein Rausch. Also diese Wochen da, diese 7, das hatte ich auch noch nie. 7-stündige Inszenierung mit den ganzen Leuten und danach noch in der Kantine. Es war wie so das Abschluss. Das war tatsächlich ein Highlight, weil es nochmal so ein Step war in die andere Liga sozusagen des staatlichen Theaters. Ich hatte vorher auch schon in größeren Hörsaal gespielt, aber es war dann, hast du nochmal gemerkt, ich habe es ja selber gemerkt in der Theaterwelt, wie dann plötzlich gesehen wird, wie Leute auf einen zukommen, wie Leute mit einem reden. Ich so, wow, ich habe es selber am Anfang gar nicht realisiert. Ja. Warum ich mir gehadert habe, ist, dass ich Frank einerseits natürlich total schätze und liebe und ihn total schätze und liebe und ihn als Künstler und Regisseur total bewundere, aber er natürlich auch total, und wir haben diese Gespräche auch aufgeführt, absolut total gefangen ist in diesen alten Strukturen.
Ja, absolut.
In diese alten weißen Mannstrukturen und ich mehrmals sagen musste, bitte nicht das N-Wort sagen und dann anfängt mit mir zu diskutieren und all solche Sachen, das geht natürlich alles gar nicht. Akzeptiere ich es auch egal, ob es jetzt Frank Castorf ist oder nicht, es geht einfach nicht und das ist einfach eine Entscheidung, wo ich sagen muss, ne, das trübt sozusagen so ein bisschen diese Erfahrung, die ich gemacht habe.
Wahnsinn.
Und ich glaube, mir fällt jetzt gar nicht so ein Highlight ein. Ich glaube, das kommt noch. Das Highlight, ich will nicht zu viel verraten, aber nächstes Jahr bin ich eine All-Black-Cast. Und größtenteils vor und hinter der Kamera.
Oh, wow. Okay. Genau, ich glaube, ich weiß.
Ja, ich weiß.
Ich weiß,
tatsächlich weiß ich gar nicht, wie viel ich verraten darf und kann und so, aber
ist okay,
das wird tatsächlich ein Highlight, weil ich weiß, irgendwie Regie schwarz, Hauptdarsteller schwarz, alle schwarz, wird natürlich auch weiße Menschen in diesem Film geben, so ist es nicht. Aber es ist genau das...
Für die White Fragility, die gerade zuhört. Keine Sorge.
Aber es wird genau umgekehrt sein, ne? Also es wird wirklich also ein, zwei sozusagen weiße Menschen geben und die Geschichten, die Hauptrollen spielen dann um mich und diese...
Aber ist das nicht witzig, dass wir das irgendwie dann auch, ich erkenne das auch, dass immer so, keine Sorge, es gibt auch dann eine weiße Person. Excuse me, wie viele Filme haben wir in unserem Leben gesehen, wo keine einzige schwarze Person da ist, weißt du? Deswegen, geil, ach, wie schön.
Ja, man hat immer, umgekehrt hat man das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen und muss mal gucken und so. Wir kämpfen an so vielen Fronten und wir sind immer noch dabei, unser Gegenüber zu schützen und zu überlegen und wie schnell man auch mal dabei ist, so, war das jetzt okay, war das jetzt too much, war ich wieder zu viel, bin ich jetzt auf die Nerven gegangen, darf ich das überhaupt sagen? Das war jetzt zwar wieder kompliziert, aber darf ich das sagen? Sonst habe ich wieder ein Problem.
Das Kopfkino.
Das ist total schlimm.
Ich kenne das. Ja. Absolut, absolut. Aber da bin ich, das freut mich, dass dieses Highlight noch nicht vorbei ist. Ich freue mich, ich kann es kaum erwarten. Ich weiß auch, wovon du sprichst und ich finde es, ich freue mich. Yes! Voll gut, voll gut. Und Die zweite Frage, die ich vorhin hatte, ist, also der verstorbene Nelson Mandela hat mal gesagt, I never lose, I either win or learn. Mhm. Und im Sinne dieses, wie ich finde, so schönen Zitats, würde ich fragen, was sind deine Lessons learned? Was sind so Situationen, wo so Lektionen, wo du sagst, das hat das Leben mir gelehrt, mich gelehrt? Und ne, das sind so Momente, okay.
Mhm. Also, ich meine, wenn man das
wenn
nochmal...
Wenn du die teilen willst oder was du ja, teilen willst natürlich.
Unbedingt, sehr, sehr gerne. Unbedingt, also ich glaube... so banal und so abgelutscht, das ist believe in yourself. Believe in yourself und also was mich das gelehrt hat, weil ich glaube, wenn man jetzt auch in als schwarze Person in diesem Kontext sozusagen als Schauspielerin, wenn ich nicht an mich geglaubt hätte und natürlich auch Zuspruch von anderen bekommen hätte, mhm. aber wenn ich nicht an mich geglaubt hätte und immer auf das gehört habe, was andere sagen und immer dieses vorsichtig sein und mach dies und das nicht, auch bei Tell Me Nothing from the Horse, wo man das ist zu krass, das darfst du nicht, wo ich sage, so, nee, das ja. bin aber ich. Ja. Ich will das sagen, ich will mich trauen. Also es kommt ja auch immer irgendwo her, dass man das Gefühl hat, so na, man will die Leute nicht mit diesen Themen konfrontieren. Das ist zu heftig in their faces und so.
Mhm, absolut.
Ich glaube, was ich gelernt habe in dieser Branche, in diesem Haifischbecken der Filmbranche, ist, dass man, das muss man auch sich trauen, ne? Und ich weiß, ich spreche mittlerweile auch aus einer sehr privilegierten Position. Also ich bin endlich an einer Position, wo ich weiß, ich kann davon leben, ich bin etabliert, die Leute kennen mich und so weiter. Ich verstehe das total, wenn du noch nicht ganz am Anfang stehst und dich nicht mit Leuten anlegen willst und so. Man ist ganz schnell raus aus dieser Branche auch. Ich weiß, ich rede aus einer sehr privilegierten Position, aber ich traue mich auch, den Mund aufzumachen und zu sagen und zu posten und zu sagen, schämt euch und das war ja. total rassistisch.
Ja.
Willkommen bei den Hartmanns zum Beispiel, dieser Kinofilm, wo auf dem Einzige, der auf diesem Plakat nicht willkommen geheißen wurde, war der Refugee, um den es geht in dem Film.
Ja,
verstehst du, wo man so denkt?
Ja, dankeschön.
Und da habe ich auch ganz viel Backfire bekommen, wo Leute sagen so, ja, das ist aber eine große Produktionsfirma und muss gucken, dann wollen die nicht mehr mit dir arbeiten, wo ich so sage, nee, message not received, ich will nicht mehr mit denen arbeiten.
Mm.
Nicht die wollen nicht mit mir arbeiten, ist mir doch egal, ob die mit mir arbeiten wollen oder nicht. Ja. Also wenn ich das nicht sagen darf, wenn ich nicht sagen darf, ihr macht einen Film, wo es um Geflüchteten geht und der Einzige, der auf dem Plakat nicht zu sehen ist, ist dieser Geflüchtete, um den
unfassbar.
Es geht, weil unabhängig ja. davon, dass der Film eh unterirdisch war, meiner Meinung nach, und sehr rassistisch und nicht witzig, wie ich fand.
Mhm.
Aber wenn ich das nicht sagen darf und das sozusagen die Konsequenz ist, dass ich nicht, dann, also Mut, glaube ich einfach. Also ja. was ich gelernt habe, was man, und das, ich hoffe, dass auch alle jungen SchauspielerInnen, die auch vor allem POCs, für die mache ich das ja auch und diese ganze Comedy, dass ich das Gefühl habe, die dann sagen, ach, du machst mir Mut und ich will auch Schauspielerin werden und ich habe mich nie getraut, dann bin ich aber zufälligerweise auf deine Website gekommen oder habe einen Film gesehen, wo du aufgetaucht bist. Ich habe dich gesehen als Lehrerin in einem Film.
Mhm.
Du bist eine feste Figur in Löwenzahn, so einem Kinderformat.
Ja, ja.
Weißt du, was jetzt auch ganz wichtig ist für die kommenden Generationen.
Genau.
Das, für die mache ich das ja, dass ich das Gefühl habe, es ist schön. Deswegen macht den Mund auf, traut euch Sachen zu sagen, meldet euch sozusagen auch in Community und holt euch Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, ihr packt das nicht. Aber ich glaube, das sind die Lessons learned für mich in den letzten Jahren.
Mhm.
Ja. Dann glaube ich auch so ein bisschen akzeptieren, weißt du, so ich glaube diese, wie gesagt, ich bin ein Mensch mit positiver Grundeinstellung und gehe guten Gewissens und mit Leidenschaft durchs Leben. Aber ich habe definitiv auch Phasen. Wie gesagt, ich sage jetzt in den letzten Monaten bin ich so, ich weiß gar nicht warum, Corona und ich bin trotzdem total gut drauf und habe total viel Energie. Aber ich bin definitiv auch ein Mensch, der auch von so Unterleibsgeschichten, ich habe so ein Pech, ich hatte schon 3 OPs mit Zysten, Myomen und also, weißt du, und deine Hormone auch als Frau, ne? Das spielt alles so durcheinander. Ja. Ich hatte auch schon Phasen, wo ich wirklich tatsächlich in Embryostellung in meinem Bett lag, gekaut habe, nicht geheult habe, nicht klargekommen bin, nicht wusste, wie es weitergeht. Sei es schauspielerische Karriere oder auch mein Leben einfach auch. Bin seit Jahren Single, einsam und so. Weißt du, es gibt viele Sachen, die so dazukommen. Aber was ich gelernt habe, deswegen sage ich akzeptieren, was ich nicht mehr mache, ist, dass ich, wenn ich mir scheiße geht, dann genieße ich erst selbst das. Also,
sich nicht noch dafür fertig machen, dass du jetzt gerade mal nicht irgendwie
das ist das. Das ist ja das Problem, glaube ich, von vielen auch, dass man dann irgendwie, boah, scheiße, mir geht's scheiße, ich funktioniere jetzt nicht, ich komme jetzt nicht klar und ich kann jetzt das und das nicht machen und ich kann jetzt den und den Termin nicht. Nee, was ich gelernt habe in letzter Zeit ist, wenn es mir scheiße geht, dann suhle ich mich erst direkt auch darin. Dann lege ich halt im Bett und stehe nicht auf und bestell mir Essen und heule halt den ganzen Tag und sehe total schlimm aus, aber selbst das zelebriere ich dann, weil ich mein Körper und mein Geist und meine Seele das in dem Moment anscheinend brauchen.
Absolut.
Und das, weil es ist viel anstrengender, die ganze Zeit währenddessen auch noch zu sagen, wow, ich bin total scheiße und ich krieg Sachen nicht auf die Reihe und so weiter.
Ja, und auch die ganze Zeit diesen Gaze, also den Blick der anderen, sich bestimmen zu lassen, irgendwie, was die jetzt darüber denken können. Ja. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Phänomen ist, was schwarze Frauen besonders beschäftigt, weil die Erwartungshaltung immer ist, ne? Absolut. Wir müssen immer tough sein, müssen immer stark sein. Und das gibt's ja auch innerhalb Communities, ne? So we, you know, also dieser Druck irgendwie immer zu produzieren und so.
Sogar von Freunden, die ich dann, weil, weißt du, die, das weiß ich auch nicht böse meinen, die aber dann sagen, was ist los mit dir? Und ich will meine alte Thelma wieder und so, wo ich dann manchmal denke, das bin aber ich.
Das ist auch ein Teil von mir.
Ich bin nicht nur Sunshine und Motivation, ich bin nicht nur, und diese Rolle nehme ich auch gerne an, was heißt Rolle, das bin ich auch. Ich bin natürlich jemand, der entertaint und witzig ist und die Leute zusammenhält und Leute zusammenführt und so. Aber wenn man das mal nicht kann, dann erwarte ich auch genauso Rückhalt und Liebe und Support von meinen Freunden. Aber ich verstehe auch die Überforderung, wenn man plötzlich ist, so, das hätte man von dir gar nicht erwartet.
Boah, wie oft ich das höre. Wie oft ich das, also auch Leute so, oh, du gibst so viel Hoffnung oder du motivierst und das. Und ich lebe auf und habe viel Kraft und das ist ja auch was Schönes, das ist auch ein Geschenk. Mhm. Aber natürlich gibt es da auch eine andere Seite. Also wir sind ja keine Maschinen.
Genau,
ja?
Genau.
Und das ist wie Yin und Yang, das ist, hat immer beides irgendwie. Ja.
Und auch immer diese Unterstellung, dass man so stark ist, ne? Also so dieses...
Ja.
Boah,
bist du stark.
Ja, genau. Und ich meine, eigentlich müsste man, sage ich jetzt einfach mal blöd, aber ich denke mal als intelligenter Mann, Mensch, nicht Mann, Mensch, ich meinte jetzt gar nicht Männer, sorry, ich habe mich versprochen, als intelligenter Mensch müsstest du doch wissen, dass auch Menschen, die stark sind und auch nach außen wirken, dass die auch so eine ganz sanfte, also wir sind ja nicht nur stark und ich rede gar nicht davon, dass ich jetzt, es ist ja kein Spiel, das man spielt und man tut so und draußen zu Hause, ich bin eine starke Persönlichkeit, weiß ich, weiß nicht, aber trotzdem muss man doch begreifen, dass man auch sanfte Seiten hat, dass man...
Ja.
Also auch immer so dieses, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass diese Erwartungshaltung so hoch ist, dass man, wenn man sich dann mal zurücknimmt oder anders verhält oder Dinge anders formuliert, dass dann plötzlich so, wie meinst du das jetzt? Die hätte ich jetzt nicht von dir erwartet, wo man so denkt.
Zu einer Enttäuschung. Und ich finde auch, also das habe ich so für mich irgendwie, dass ich, wenn ich mich, und das funktioniert nicht immer, ich gebe es zu, ich bin auch irgendwie sehr bestimmt manchmal von diesem, ich bin da noch nicht, weil da wo du bist, dass ich das so gut schaffe, immer dann irgendwie in schwachen Momenten, oder schwache, was heißt schon schwach? Ich wollte gerade sagen, dass ich eigentlich finde, dass das auch Teil der Stärke ist.
Mhm.
Also dass Stärke ja nicht immer nur bedeutet, ich bin jetzt hier oder ich bin laut oder ich bin, ich trage 20 Sachen, sondern Stärke ist auch irgendwie nach so einem, so einer Zeit, wie du gerade beschrieben hast, wieder aufzustehen oder überhaupt in dieser Zeit mir einfach Zeit zu geben, das ist auch Stärke, weißt du? Also wie wir Stärke definieren, finde ich auch immer irgendwie nochmal wichtig.
Absolut, absolut.
Ich habe, ich wollte sagen, was ich so berührend finde, ist, dass du ja so den Weg auch ebnest, ne? Also das sehe ich einfach nochmal. Einerseits natürlich, aber natürlich für andere Schauspielerinnen, Schwarze, die nach dir kommen, so. Aber auch für, wenn du machst Löwenzahn, weißt du? Wenn mein Kind, den Fernseher anmacht und dich sieht, weißt du? Da könnte ich heulen. Da könnte ich einfach nur heulen.
Ja.
Und also einfach aus
Freude.
Aus Freude und aus Berührtheit, weil es so viel ausmacht. Representation does effing matter. Und dieser Spruch so, I can be what I can see. Und allein, also das ist so unfassbar. Ja.
Aber Tupoka, soll ich dir mal sagen, was mir richtig Hoffnung macht, ist, was ich so schön finde, nochmal im Vergleich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe.
Ja.
Auch meine Assoziation sozusagen als schwarzes Mädchen hier aufgewachsen mit Afrika, mit unserer Herkunft, mit dem... Das ist das, was ich zurzeit sehe, dass die Generations, also die so 10, 15 Jahre jünger sind als wir, Tupoka, sag doch mal bitte, was sind das für Ladies? Ich meine jetzt auch die Guys, auch die Boys, die Men da draußen, auch alle Schwarzen. Ich rede jetzt vor allem von den Black POCs, wo ich so das Gefühl habe, wo kommen die, die tragen mit Stolz ihre Hair-Wraps, die sind so stolz auf ihre Herkunft, sie wollen nach Afrika. Das ist nicht so wie bei uns tatsächlich. Ich war immer so, willst du zurück nach Afrika in eure Hütten? Habt ihr da noch Hütten und so? Weißt du, was ich meine? Das ist ein ganz anderes Mindset. Ich habe das Gefühl, es gibt so viele Afrobeat-Partys, Die Leute sind draußen, es ist so ein richtiger Stolz auf die Herkunft, auf die Ethnie. Man setzt sich mit sich und seiner Ethnie, mit seiner Geschichte auseinander. Es ist so ein ganz anderer Stolz. Und deswegen habe ich das Gefühl so, das macht mir total Hoffnung. Ich bin total froh, dass ich das Gefühl habe, die Generationen, die hinter und nach uns kommen, das ist ja eh sozusagen die Hoffnung. Aber das ist, ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft und hoffe, ich meine, es werden noch Jahrzehnte vergehen, ne? So ist nicht.
Ja.
Bin ich komplett naiv, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich was so, sogar in meinem Sichtfeld, Dinge bewegen, bei denen man das Gefühl hat, wir haben eine andere Awareness, wir haben eine andere Power und wir haben eine andere, einen anderen Stolz, den wir jetzt mit uns tragen, so als Community.
Ja, total. Ich bin total bei dir, wenn Menschen mich fragen, hast du Hoffnung? Kriege ich ganz oft so eine Frage, ne, so von auch JournalistInnen und so, wo nimmst du die Hoffnung her? Dann sage ich was Ähnliches, was du jetzt gerade gesagt hast. Die Hoffnung geben mir die schwarzen Menschen, die einerseits vor mir gegangen sind, die diesen Weg geebnet haben, auf deren Schultern ich quasi stehen darf und die Kämpfe gekämpft haben. Da kann ich, bin ich so dankbar, dass ich die nicht mehr kämpfen muss. Und das liegt daran, dass die sich schon gekämpft haben. Mhm. Und dafür bin ich dankbar. Dann die Menschen, die an meiner, zur Linken, zur Rechten, also jetzt gerade kämpfen, was sind das auch für tolle Menschen um mich rum? Und dann die Generationen, die nach uns kommen. Mhm. Das ist das, was mir Hoffnung macht. Ja, total. Absolut. Das ist das, was mir Kraft gibt. Und absolut, das ist auch ein schöner Weg, diesen Podcast zu beenden. Ist schon zu Ende.
Oh nein, reden wir nicht doch über die Ladies, schaffen wir nicht mehr.
Ach, stimmt. Hey, komm, let's do it. Let's talk about it.
Das ist doch ein schöner Abschluss.
Das ist ein wunderschöner Abschluss. Thelma, tell me.
Aufgrund dieses tragischen Geschehnisses mit George Floyd und Black Lives Matter, die ganze Bewegung, habe ich während der ersten großen Demo diese 15.000 Menschen-Demo oder 20, man weiß es nicht genau, Menschen da waren, habe ich ganz viele wieder getroffen. Mhm. Ach, keine Ahnung, Nikita, Hatnett, Minata, Claire, also Sisters, und man weiß ja, wie das ist, ne? Wir sind beide busy, man trifft sich, man will sich sehen und man schafft es irgendwie nie.
Ja.
Und da habe ich aber, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, ich bin morgens immer aufgestanden, wenn ich irgendwelche Nachrichten gelesen habe, ich habe 2 Wochen lang eigentlich jeden Morgen durchgeheult. Ich habe 2 Wochen lang jeden Morgen geheult, ob dieser krassen Nachrichten und die ja immer noch stattfinden und so traurig sind. Aber ich hatte so ein krasses Bedürfnis nach Sisterhood. Ich war so, ich brauche euch jetzt ernsthaft, lass uns treffen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich einfach nur eine WhatsApp-Gruppe gegründet, habe gesagt, hier, lass uns mal treffen, lass uns essen gehen. Und es war wie ein Schneeballsystem, weil dieses Bedürfnis von, wirklich, wir waren
alle waren so.
Wir waren innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, schon 50, 60 Leute in der Gruppe, Wahnsinn. Wo ich schon so dachte, so, wow, okay, so war Wahnsinn. Das nicht gemeint, ich wollte nur essen gehen. Und mittlerweile, um zu cut a long story short, sind wir über 240 Frauen in der Gruppe.
Nicht dein Ernst.
240 tolle Menschen in der Gruppe.
Oh, Wahnsinn. Ja.
Genau, also auch wirklich auch alles vertreten, deswegen, ich habe mich auch eben versprochen, weil ich versuche auch, das muss ich mich auch dran erst erinnern und auch erziehen mit dem Gendern, weil wir haben tatsächlich auch einfach, wir sind so eine ganz offene Gruppe mit queeren Menschen, mit Non-Binaries, mit, ach keine Ahnung, es gibt natürlich auch bei uns nicht Dark Skin, Light Skin, sondern es sind alles sozusagen, aber das Thema hatten wir auch, ne? Also wir haben all Shades und Colors auf einen schwarzen Menschen in unserer Gruppe und natürlich sind auch diese Themen total interessant. Es ist total spannend zu sehen, wo alle herkommen. Und ich finde es total krass, wenn man das dann zum Beispiel weißen Personen erzählen, die dann sagen, ach, das ist ja toll, ihr habt alle dieselben Probleme, ist ja gut, dass ihr in einer Gruppe seid. Wo ich so bin, ich so, nee.
Moment mal.
Nur weil wir alle Schwarzen, heißt es nicht, dass wir dieselben Probleme haben, dass wir alle dieselben Erfahrungen haben. Es ist total spannend zu sehen, wie unter, das ist nicht spannend, also wie die Geschichten der jeweiligen Menschen ist, die in der Gruppe sind. Aber dass wir trotzdem alle sozusagen ein Bedürfnis haben nach Nähe, nach Zusammenschluss, nach Empowerment, nach Sisterhood, dass man einfach weiß, und das ist die Army, von der ich auch anfangs gesprochen habe, das ist so eine Army, die man so im Rücken hat, weil egal wie viele Debatten es gibt, egal wie viel Diskussion es über bestimmte Themen gibt. Aber wenn, und das hatten wir schon ein, zwei Mal in der Situation, wenn eine sagt, ich brauche dringend Hilfe, inklusive mir,
ja,
stehen die wirklich Gewehr bei Fuß wie so eine Army hinter dir und sagen, was brauchst du, was müssen wir machen? Sollen wir irgendeine Story posten? Sollen wir dies machen? Was können wir für dich tun?
Mega.
Und das ist so schön.
So schön. Und nach außen schön, weißt du so, es ist so eine starke auch Außenwirkung. So, ich höre dieses auch so, Black Women Matter, überall so. Und aber auch nach innen. Ich habe es ja noch nicht hingeschafft, aber die Vorstellung auch nach innen, das, was du gerade erzählst, wir brauchen diese Räume, um über unsere unterschiedlichen Erfahrungen zu sprechen, um das über das zu sprechen, was uns verbindet, aber auch, was uns unterscheidet. Und wir brauchen diese Räume der Heilung. Und dass du so einen Raum geschaffen hast und in dieser krassen Zeit, das ist einfach so wichtig. Und das ist so wichtig. Das ist so toll und ich kann es kaum erwarten. Ich hatte immer einen Termin an dem Tag.
Du musst unbedingt kommen. Weißt du, wie schön es ist, wenn du zum Beispiel diese letzte, hat ja in diesen...
Ich heule bestimmt die ganze Zeit.
Ja, ich sag ja, genau das wollte ich nämlich sagen. Du kommst rein und siehst diese Horde von Menschen, die da, und alle sind glücklich und einfach nur dadurch, dass wir zusammen sind, ich kriege richtig Gänsehaut, einfach nur dadurch, dass wir einfach zusammen sind, und genau so war es nämlich, beim letzten Mal hat meine Schwester dann eine Rede gehalten, die so, Thelma, danke, dass du diesen Raum geschaffen hast, und wir haben alle geheult.
Ja, wirklich, danke.
Alle haben geheult vor Freude und waren so, wie wunderschön ist es, dass wir hier zusammen sein können und dass wir unseren Schmerz, unser Leid, unsere Freude einfach miteinander teilen können. Einfach ein Safe Space, es ist so schön.
Und Selina Bostik hat ja dieses Lied, wo wir auch beide drin sind in dem Video, ne? Nie wieder leise. Und sie hat mir erzählt, dass sie, ich glaube, ich darf das hier in diesem Raum auch erzählen, das Lied dort gesungen hat, bevor das, glaube ich, auch sogar rauskam. Und sie hat da erzählt, was das für eine emotionale Erfahrung war. Ja. Und dass ihr alle mitgesungen habt und so.
Ja, das ist echt total krass. Also auch mal unabhängig davon, das finde ich sowieso ganz wichtig in unseren Communities, Support, Support, Support. Mhm. Dass wir uns gegenseitig supporten, das ist noch wichtiger als jemals zuvor. Lass uns zusammenhalten, lass uns gegenseitig supporten. Und wie es am besten funktioniert heutzutage in Social Media, ich frage ja gar nicht, wenn ich irgendwas sehe von irgendeiner Sister oder auch von anderen Leuten natürlich auch, ich gut finde und so, ich packe das immer direkt in meine Stories. Ich finde, das muss raus. Lass uns gegenseitig supporten. Und Selina hat echt einfach eine Hymne geschaffen für unsere Community.
Voll. Ich liebe dieses Lied.
Ja. Ich liebe dieses Lied, ich liebe Selina, tun wir beide.
voll, absolut. Ach, wie schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Treffen und ich kann es kaum erwarten, dabei zu sein.
Ja, ich hoffe, du bist dabei. Ja. Ich lege den Termin um dich herum.
No pressure. nein. Ich werde es, ich muss Prioritäten schaffen. Ich muss es irgendwie so schaffen, dass ich das einrichte, auf jeden Fall.
Ja.
Also, aber Kudos, dass du das einfach erschaffen hast, diese Army.
Und das Schöne ist, das ist noch schöner eigentlich, das wird, it's getting spread. Mhm. Camila Schako, auch eine Kollegin, Schauspielkollegin und auch eine meiner besten Freundinnen, hat dieses Treffen jetzt einfach fortgeführt in Köln. Hm. Letzte Woche Samstag gab es das Treffen auch in Köln. Toll. Auch nochmal mit 50 Leuten oder so.
Ja.
Und ich fände es natürlich, stell dir mal vor, es ist irgendwann bundesweit.
Ja, stimmt.
Bundesweit. Ja. Meine kleine Schwester studiert in Erlangen. Die so, ich habe hier niemanden, ich habe gar keine Sitter. Es sind zwei schwarze Mädels an der Uni, mit denen sie aber irgendwie keinen Kontakt hat oder die auch nicht so Kontakt suchen und so. Ich fände es so schön, wenn man sozusagen in den Städten verschiedene Spots hat, was man weiß. Und darf ich noch einen letzten Hinweis machen, was ganz wichtig ist auch für unsere Community, My Urbanology, Plattform, darum geht es ja auch.
Stefanie war auch hier im Podcast.
Genau. Achso, du hast es ja schon gesagt.
Nee, ja, aber trotzdem, immer wieder.
Aber dass man trotzdem nochmal sagt, genauso wie die Treffen, dass man sagt, man hat weiß, in den Städten gibt es Communities, es gibt Sisters, die da sind für dich.
Ja.
Genauso wie My Urbanology soll sozusagen, ist eine Plattform, eine Homepage, ich nenne das mal das Telefonbuch oder Black Facebook oder sowas.
Ja, genau.
Wo du sozusagen, wenn du einen schwarzen Therapeuten suchst, einen schwarzen Coach, einen schwarzen Lehrer, einen schwarzen Kontext, ein schwarzes Seminar, Veranstaltungen, African Food Festival, was auch immer. Also schwarze Experten stellen sich auf dieser Seite vor. Also ich zum Beispiel als Schauspielerin, du als Coach und so weiter. Man kann sozusagen schwarze Experten halt bundesweit, darum geht's ja. Dann, wenn sich dann alle, deswegen sage ich das hier nochmal, deswegen macht das bitte, Sisters and Brothers da draußen, mit eurer Expertise, egal was ihr macht, tragt euch da ein.
Absolut, unbedingt, wir brauchen das. Wir können nicht immer wieder nur von null anfangen an den verschiedenen Orten, sondern das ist echt eine ganz, ganz, ganz tolle Plattform, kann ich nur 50.000 Mal unterstreichen.
Thelma. Ich könnte ewig mit dir weiterreden.
Ich auch. Machen wir vielleicht auch, aber offline. Erstmal herzlichen Dank, dass es dich gibt, dass du diese Welt beglückst mit dir, mit deiner Kunst, mit deiner, ach, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Also danke, dass es dich gibt erstmal.
Dito kann ich nur zurückgeben, right back at you. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du diese Kraft auf dich nimmst, diese dich in weiße Kontexte begibst und mit ihnen redest und versuchst, Dinge zu erklären und wahrscheinlich das Gefühl hast, es ist wie in so einem Hamsterrad. Wirklich schön, dass es dich gibt und so schön, dass wir es endlich geschafft haben und dass ich hier sein durfte. Ja. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Auch ein großes Geschenk für alle Zuhörerinnen und dass wir mit dir anfangen durften. Mit dem absoluten Bang schlechthin. Bua Bang.
Bua Bang.
Yes, Bua Bang. Ich freue mich auf ganz viele weitere Filme, Formate, Netflix-Serien, eigene Produktionen, die
Preach,
da kommen.
Sister. Preach, Preach.
Da freue ich mich drauf, mit dir irgendwie an der Spitze, darauf freue ich mich und eine ganz große Umarmung. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank. Ihr könnt uns immer wie immer Fragen stellen, nachfragen. Ihr findet Thelma überall. Einfach googeln. Sie findet sie auf Instagram, ihr findet sie auf Facebook, hat eine Webseite. Und jetzt auch Tell Me Nothing from the Horse angucken, abonnieren, subscribe, wie heißt es? Subscribe, liken,
subscribe,
kommentieren,
liken,
teilen,
kommentieren, sharing
share
is caring.
The love. Genau. Sharing is caring. Und in diesem Sinne, vielen Dank von uns. Vielen Dank an euch hierbei. To Podcast. Werbung. Weißt du, worauf ich nach diesem Gespräch so richtig Lust habe? Auf ein leckeres, saftiges Bananenbrot. Aber nicht irgendein Bananenbrot, sondern am liebsten eins von Bananas and Breads. Das ist ein kleines Black-owned Business, gegründet von Tresor Pembele. Sie produzieren selbstgebackenes Bananenbrot, welches einfach unfassbar gut ist. Im Sortiment gibt es viele fantasievolle Varianten. Zum Beispiel Oreo Cookies oder Kokos Cranberry oder Peanut Butter. Der Sitz des Unternehmens ist in Kreuzberg in der Bergmannstraße im Souterrain. Das Besondere, Bananas and Breads liefert ihre fantastischen Bananenbrote an Cafés und an private Haushalte in Berlin. Neuerdings gibt es einen leckeren Wochenendbrunch, den ihr nicht verpassen dürft. Bei dem neben Bananenbrot auch Bananenpancakes, Plantain und andere Köstlichkeiten verkauft werden. Auf Instagram findet ihr das Business unter Bananas and Breads. Corona hat Bananas and Breads sehr getroffen und sie brauchen jeglichen Support. Also, wenn auch du Lust auf das beste Bananenbrot Berlins hast, dann jetzt nichts wie los.
To Podcast. Der Podcast von Tupoka Ogette.